Mein Name ist Desiree Steinheuer. Ich arbeite im gleichnamigen Hotel und Restaurant meiner Eltern, das ich mit meinen Eltern und meinem Mann zusammen führe. Vorher habe ich international gearbeitet, in London und Shanghai als Sommeliere und dann als Restaurantleitung als letztes im Schlosshotel Lehrbach, wo ich auch Dennis kennenlernte. Dennis kam zum Ende der Zeit in Lehrbach zu mir dazu. Ich hatte einen Anruf von einem sehr guten Freund, der sagte, ja, ich habe da einen Auszubildenden, der ist wirklich super und du wirst begeistert von ihm sein. Guck nicht auf sein Zeugnis, aber ich verrate dir, du wirst keinen schlechten Griff machen. Also habe ich gesagt, okay, ich lasse ihn kommen und war natürlich direkt begeistert von der charmanten Art, die Dennis einfach an den Tag legt und seine Empathie. Und habe ihn dann mit Freude in mein Team aufgenommen im Schlosshotel Lehrbach. Er hat auch eine super Arbeit dort geleistet, war natürlich da noch Kommi. Und dann schlossen wir Lehrbach. Und Dennis sagte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich gerade hier von Langenargen rübergezogen. Und ich sagte, ja gut, dann schauen wir einfach mal, ob es dir bei meinen Eltern gefällt. Also fuhren wir zu meinen Eltern rüber, hier ins Restaurant. Es gab zum Mittagessen Spätzle mit Soße, unser aller Lieblingsessen, wenn man sowas mit Schwaben zu tun hat. Und dann sagt er, also die Spätzle hier, die sind wirklich gut. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, Desiree, hier mit dir zu arbeiten. Das Schöne ist, dass wir, seit wir uns kennenlernten, enge Wegbegleiter sind und Dennis zu meinem engsten Freundeskreis gehört. Viele Weinrunden haben wir schon zusammen erlebt. Das Coolste, was Dennis für mich gemacht hat, war, dass er meine Hochzeit serviert hat. Natürlich ist es so, dass man, wenn man selbstständig ist, seine Hochzeit selber ausrichtet. Und eigentlich wäre Dennis der gewesen, den ich als erstes eingeladen hätte auf meine Hochzeit. Aber Dennis sagte von sich aus, Desiree, ich weiß, dass ich eingeladen bin, aber ich weiß, dass du nervös bist, wenn kein anderer außer ich dann den Service schmeißt. Deshalb werde ich dann Serviceleiter für diesen Tag. Und dementsprechend weiß man, wie Dennis tickt und wie eng Dennis und ich verbunden sind. Dementsprechend freue ich mich auch sehr, hier seinen Podcast einzuleiten. Dennis ist einer der besten Gastgeber, die ich kenne und Sommelier. Er kennt sich toll mit Wein aus. Ich finde es riesig, was er gerade mit seinen alkoholfreien Getränken auf die Beine stellt im Vendôme. Dementsprechend kann man ihm echt nur gratulieren, wie er seinen Weg macht und wie er die Themen angeht und wie er die Themen nach vorne bringt.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Mein heutiger Gast hat mich unfassbar überrascht. Dennis Ruhl aus dem Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach ist einer der Sommeliers, über die in der Szene geredet wird. Und das nicht nur aufgrund seiner Aufgabe als Weinkellner, sondern nicht minder aufgrund seines Umgangs mit alkoholfreien Alternativen. Wo wurde er dafür so unfassbar inspiriert? War es während seiner Ausbildung im Hotel-Restaurant K in Langenargen? Oder während seiner Tätigkeit im Gourmet-Restaurant Nils Henkel im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach? War es in Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Heppingen? Oder in der Kaderschmiede für Sommeliers bei Bärbelring im Söllringhof auf Sylt? Der IHK-geprüfte Sommelier Dennis Ruhl wird es wissen und wird es uns gleich verraten. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Schlumberger, Segnitz und dem Privat Kundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich. Und wie dankbar ich bin, freue ich mich auf ihn, auf Dennis Ruhl. Magst du keinen Alkohol?
Ich liebe Alkohol.
Das ist natürlich eine krasse Kernaussage gleich am Anfang vom Podcast.
Ja, es ist mein Job. Alkohol ist unter anderem mein Lebensunterhalt, meine Leidenschaft und mein Job auch tatsächlich. Ne? Damit arbeite ich. Deswegen herrscht da eine gewisse Liebe dazu. Ja,
aber du tust ja alles dafür, das irgendwie zu vermeiden, oder?
Nicht ganz. Ich möchte dem Gast einfach eine genauso schöne Begleitoption geben, wenn man auch keinen Alkohol trinkt oder trinken darf oder will oder aus welchen gegebenen Anlässen eben. Deswegen.
Also du hast ein richtiges alkoholfreies Menü oder eine alkoholfreie Begleitung neben deinem Weinmenü zum
Genau, genau, ja. genau. Das ist auch sehr komplex gestaltet, weil ich einfach finde, man sollte in einem Restaurant wie dem unseren vielleicht eine gewisse Qualität und Komplexität erwarten dürfen. Mhm. Und deswegen habe ich mir da selber so ein bisschen den Druck gemacht, das versucht, auf die Komplexität des Weines herunterzubrechen. Natürlich okay. ist das immer ein bisschen schwieriger, weil ja, Wein ist einfach, das braucht halt einfach ein bisschen, dass es lecker wird, sage ich jetzt mal, ne? Im Fass, ja. im Tank, im sonst was. Und
schön formuliert.
Ja. Und meine alkoholfreien Geschichten, die sind manchmal bei gewissen Getränken in 15 Minuten erledigt. Da freue ich mich immer, weil ich dann sehr schnell fertig damit bin. Manchmal dauert es ja aber auch eine Woche. Ja.
Wow. Okay.
Und, genau. Gerade wenn man Sachen einlegt oder mit Kombucha oder Wasserkefir arbeitet, weil ich nicht der Fan davon bin, jetzt, sag ich mal, 10 Kilo Äpfel zu entsaften und sagen, hier, ich habe ein alkoholfreies Getränk gemacht, hier ist mein Apfelsaft. Mhm. Ja, das kann jeder, dafür brauchen sie nicht mich, das wahrscheinlich hat auch jeder genug Zeit zu Hause, sich einen Apfel zu entsaften oder eine Gurke oder so. Das muss dann, finde ich, auch von der Machart, von der Produktion, von der Herstellungsart und Weise eine gewisse, einen gewissen Anspruch haben einfach. Und den setze ich mir tatsächlich selber. Einfach auch um die Spannung während dem Menü dann aufrechtzuerhalten.
Aber die 2-3 Volumenprozent beim Kefir zum Beispiel nimmst du in Kauf?
Tatsächlich nicht, weil im deutschen Alkoholgesetz ist 0,5, glaube ich, alkoholfrei. Man sieht es ja auch öfter mal beim Bier. Das ja ist halt das deutsche Gesetz. Ich sage aber, wenn alkoholfrei ist, dann ist das alkoholfrei. Dann,
okay, aber ich dachte, Kefir hat Alkohol.
Ja, das stimmt, ja? Aber ich kann ja Alkohol entziehen durch gewisse Methoden. Ja, also blöd gesagt, dann koche ich es halt 10 Minuten auf. Und dann ist der größte Teil einfach raus, ja. Oder eigentlich alles, ja. Und genau. Man muss dann nur aufpassen, dass der Kefir oder jegliche andere Getränke, die gären einfach weiter. Das ist so. Drum habe ich mir da auch so ein bisschen die Regel gesetzt. Jeder Apfelsaft, Orangensaft, den man aufbricht, das steht auf der Verpackung kühl, trocken lagern und innerhalb von 2 bis 3 Tagen aufverbrauchen. Mhm. Und so ist das bei mir im Kühlschrank praktisch auch, ne? Also in der Kühlschublade, wenn es aufgebrochen ist.
Du machst das, weil es gerade Trend ist oder war das, oder warum? Also es ist ja so, seit ein, zwei Jahren ist das so, dass das mehr und mehr präsent wird, teilweise initiiert durch sehr gute Saftproduzenten oder teilweise auch alkoholfreie Weine, aber warum machst du das jetzt so intensiv?
Ja.
Oder ist die Nachfrage da?
Beides, alles. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Ich war tatsächlich in der letzten Gruppe der Lehrbach-Kadetten, sage ich jetzt mal so.
Ja, schön
formuliert. Ja, bis Lehrbach leider geschlossen worden ist.
Bis 2014 warst du, glaube ich, da, ne?
Ja, genau, Ende 2014. Ja. Und dann haben wir den Laden einfach mal zusammen abgesperrt. Traurige Geschichte, aber gut, okay, so ist es. Und da war ja Nils Henkel da und meiner Meinung nach, so nach meinen Erinnerungen, ne, ich bin jetzt auch noch nicht unbedingt der älteste Sommelier, aber da hat's angefangen oder er hat so ein bisschen dieses alkoholfreie Thema, abgesehen vom Gekauften, ja, was natürlich auch hochspannend sein kann, so ein bisschen ins Leben gerufen in der deutschen Sterne-Gastronomie, aufgrund von seiner Frau, meine ich, zu wissen. Und genau, dann war ich im Söringhof und habe mit der Bärbel einfach mal rumgeplaudert. Es fragen immer Leute nach alkoholfrei und wir müssen immer Nein sagen. Und Nein sagen zu müssen, tut immer mehr weh als, ja, ich mach's dir schnell oder sonst was. Aber wenn ich es dir schnell mache, dann ist es nichts Halbes, nichts Ganzes. Mhm. Und sie war am PC, ich lief rum und hab mir Gedanken gemacht und sag, soll man nicht einfach nochmal 3, 4 Sachen kaufen? So, weil irgendwie ja keiner so richtig die Zeit hatte und die Müße damals noch, das alles selber zu machen. Und dann hat sie gesagt, nee, hab ich keinen Bock drauf.
Das ist Bärbel.
Genau, ja. Nee, mach dir mal Gedanken. Sag ich, okay, mach ich mir Gedanken. Und dann haben wir tatsächlich uns, ich glaube März, Mitte März war es, wo ja nichts blüht auf Sylt, ne? Also da ist nichts los auf den Wiesen. Dann sind wir zu ihrem Pferd gegangen und mit Gummistiefel mehr oder weniger durch den Matsch gelaufen und haben versucht, irgendwelche Kräuter einzusammeln. Mhm. Und außer Pferde und Vogelmist sozusagen und Matsch haben wir eigentlich nichts gefunden, außer ein bisschen was von Wiesenkerbel. Mhm. Und diesen Wiesenkerbel haben wir eingesammelt, gründlich gewaschen natürlich, und einmal versucht, auf einer Limetten- und einmal einer Zitronenbasis eine Limonade zu gestalten. Und genauso schnell ist diese Limonade von beiden Zitrusfrüchten auch direkt wieder in den Abfluss runter, um ehrlich zu sein. Ja.
Okay.
Ja, das war erstmal erniedrigend, aber auch irgendwo herausfordernd für uns, für mich persönlich auch, da wirklich nochmal Gas zu geben. Ich habe mir unheimlich viele Rezepte aus dem Internet angeschaut, wie kann man was machen, weil ich persönlich, ich wollte die Küche bewusst außen vor lassen, weil erstens hat sie immer genug selber zu tun und dann kommt so ein angelaufener Sommelier und sagt, hier, mach mir mal zu dem und dem Gericht noch ein alkoholfreies Getränk. Ja, da bedanken die sich aber auch recht herzlich, ne?
Ja.
Und genau, darum wollte ich das einfach mal als Sommelier versuchen, was zu produzieren. Ne? Ich bin weder Koch noch Barkeeper, also ich kaufe meine Flaschen und verkaufe sie dann wieder. Das ist eigentlich ja meine Kernkompetenz, sage ich jetzt mal. Mhm. Und irgendwann habe ich so Spaß und Leidenschaft daran gefunden, dass ich mir pro Menü wirklich unheimlich viele Gedanken gemacht habe. Ich habe auch meistens Ärger zu Hause gekriegt, weil ich Produkte mit oder einfach ja, Sachen mit nach Hause genommen habe und nach der Arbeit um 2 Uhr in der Privatküche noch stand und irgendwelche Sachen eingelegt oder Sachen ausgezogen oder sonst was gehabt habe, ob ich denn jetzt nicht mal Feierabend machen könnte, so nach dem Motto, ne? Weil natürlich auch die ganze Küche dann in Beschlag genommen worden ist. Aber anscheinend hat sich's gelohnt, ja. Und doch, ich krieg sehr viel Lob dafür, also auch schon im Söhringhof damals, jetzt im Vendôme natürlich. Und man wächst an seinen Aufgaben und es fällt mittlerweile immer einfacher, was zu produzieren. Ne?
Okay, was sind das so für Sachen, so exemplarisch?
Also aktuell unser wie sagt man dazu, ja, unser All-Time-Favorite ist unsere Kräuterlimonade. Mhm. Und tatsächlich unsere kalte Kirsche, die trinke ich selber sehr gerne. Und die Kräuterlimonade wird aus 7 verschiedenen Kräutern auf Zitronenbasis eingelegt für 3 Tage. Dann entsteht eine Essenz. Natürlich ist da Zucker bei, damit sich einfach die Kräuter auch ausziehen können. Und das wird praktisch geklärt, also gefriergeklärt sozusagen. Dass einfach eine klare und fast transparente Flüssigkeit im Endeffekt entsteht. Mhm. Und dann wird das kurz vor Service, das ist ein spezielles Mischverhältnis dann zur Essenz und zum Sodawasser, am Gast aufgefüllt, aufgespritzt sozusagen. Und man hat eine unheimlich schöne Frische, man hat eine Komplexität, weil einfach diese Kräuter, die ich verwende, wirklich wunderbar zusammen harmonieren, eine Langlebigkeit und das passt auch einfach, ne? Und das begeistert sozusagen. Ich will jetzt da nicht den Almdudler praktisch nachahmen, aber ist schon sehr gut, wenn ich das mal so aus meinem eigenen Mund sagen darf, ja.
Geht es da mehr um das Erlebnis des Getränkes, des singulären Getränkes, oder wenn du da was dir austüftelst, erfindest, hast du einen Gang, hast du das Menü im Hinterkopf?
Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, manchmal funktioniert es auch einfach nicht und dann versuche ich die Produkte die eh schon auf dem Teller spielerisch dargestellt sind, zu einem Getränk zu verarbeiten. Ne? Also wir haben zum Beispiel jetzt auch gerade eine grüne Erfrischung, so nenne ich es. Da ist Dill drin, da ist Zitrone mit drin, da ist Granny Smith Apfel und Gurke drin praktisch, als Flüssigkeitsbasis. Ne? Und das wird erstmal wie so ein Smoothie gemacht. Und dann lasse ich das abhängen, dass tatsächlich ich kein Mousse servieren muss am Gast. Ne? Das kommt in zwei Sterner vielleicht nicht ganz so cool. dass da wirklich auch eine Flüssigkeit, eine klare oder eine leicht grünliche Flüssigkeit dann entsteht. Ne? Und genau.
Wow.
Ja.
Das ist aber dann auch richtig Material, was du von links nach rechts schaffst, oder?
Ja, ja, das, also ich, im Söringhof habe ich da immer mir einen sechsten Tag in der Woche oder dann anfangs des Menüs und Mitte des Menüs gemacht,
ja.
Dass ich einmal vorproduziere, ne, weil ich habe natürlich auch noch andere Sachen zu tun, als Säfte zu machen. deswegen habe ich da einen ganzen Tag wirklich von wow. morgens bis abends produziert und genau, jetzt meistens, weil ich da jetzt eine andere Struktur habe oder im Vendom mich anders einteilen kann, sage ich mal auch, ja, investiere ich täglich so ein bis maximal zwei Stunden pro Tag für die Alkoholfreien und alles andere geht dann natürlich für den Service drauf und natürlich auch noch für die Weinkarte und den Weinkeller und was man alles so noch zu tun hat.
Ist der jeweilige Wein bei der Menübegleitung immer dein Vorbild dann für, also natürlich das Gericht als solches, da spiegelst du ja die Aromen, aber letztlich probierst du den Wein zu dem Gang und sagst, das und das brauche ich in dem Alkoholfreien, um genügend Geschmackskompetenz zu haben, dass er dem Gericht entgegentreten kann?
Ja, zum Teil ist das schon so.
Ja.
Zum Teil ist es aber auch tatsächlich das Gericht. Ne? Also natürlich, ich versuche es, weil es mir einfach einfacher fällt, den Wein natürlich erst zu haben, zu schmecken, daraus versuchen, was kann ich alkoholfrei machen. Aber wie schon gesagt, manchmal geht es halt einfach nicht in einem alkoholfreien Getränk. Und dann möchte ich einfach, was Passendes, ob das jetzt mit der Säure ist, ob das ein bisschen mit der Frucht gespielt ist, ob das mit einer gewissen Tiefe und Salzigkeit oder Würze dann noch nachgeahmt werden muss, dass einfach der jeweilige Gang ein Gesamtkonzept ist. Ne? Also es soll sich beides miteinander verstehen und wohlfühlen, Teller und Glas und dass man praktisch, ja, so ein bisschen das letzte Quäntchen fehlende Produkt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Whistler oder der Dennis Kuckuck da irgendwas weggelassen hat im
Gang. Du hilfst der Küche, dass es gut schmeckt.
Ja, genau. Aber dafür ist ja Teamarbeit auch da.
Ja, ja.
Ja, genau, sozusagen möchte ich dann einfach, dass es alles spannend bleibt und dass diese, gerade alkoholfrei ist natürlich schwierig, weil man kann jetzt nicht Mengen an Geschichten von einem Weingut, von einer Traube, von einer Region oder von einem Winzer erzählen, ja, weil es das da einfach nicht gibt. Man muss die Spannung versuchen, anders aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und die nächste größte Herausforderung ist natürlich, weil es jetzt keine Limonade für nach dem Sport ist oder für auf der Couch einen gemütlichen Samstagabend, heute mal eine Limonade vom Ruhl, da habe ich jetzt Bock drauf auf der Couch. Das ist ja schon alles auch manchmal sehr speziell. Ne? Das ist jetzt nicht speziell, wo man sagt, boah, ich kann jetzt nur ein Shotglas trinken und dann ist gut. Das schmeckt schon alles. Ich würde nie was servieren, was ich nicht selber auch trinken würde. Aber man muss sich schon drauf einlassen. Ja, man muss sich schon drauf einlassen.
Gab es noch was Grenzwertiges, wo du sagst, okay, das würde ich trinken, aber nur unter den und den Bedingungen?
Ja, ein Bohnenelixier habe ich mal gemacht.
Okay.
Ein Bohnenelixier, weil es das Gericht einfach gegeben hat. Und da habe ich aber auch gesagt, okay, dieses Getränk, das muss kurz vorm Gefrierpunkt sein, dass es wirklich enorm frisch und kalt ist. Ja. Und es gibt ja von Rochelt, meine ich, diese ganz, ganz kleinen Gläser. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, mehr als das wird's nicht. Weil es einfach dann wirklich schon in einer extremen Geschichte ist. Und wenn man jetzt da 0,1 einschenkt, was ja normal bei begleitenden Getränken ist, habe ich gesagt, nee, dann springt der mir ins Gesicht, dann brauche ich gar nicht mehr an den Tisch gehen.
Was war daran so krass? Der Geschmack oder die Gustatorik oder die Haptik? Oder?
Die Haptik war relativ angenehm. Es war ein bisschen dickflüssiger, sage ich jetzt mal, als jetzt normal. Der Geruch war schon extrem. Weil Bohne halt einfach ist, ne? Also es waren verschiedene Bohne, es waren jetzt nicht die dicke Kidneybohne oder so. Und einfach, ja, der Geschmack, ne? Ich glaube, das hat dann aber auch kopftechnisch was zu tun, weil das einfach so ungewohnt ist, eine Bohne zu trinken.
Ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, gut, es harmoniert schon zum Gericht, aber man muss ja das auch nicht immer übertreiben, ne? Es soll ja, ja, auch, ich meine, wenn man eine Weinbegleitung trinkt, dann finde ich persönlich, dann hat man einfach Bock auch auf den Wein. Ja, dann will man auch was getrunken haben, dann will man das nachempfinden, vorempfinden, zum Essen schmecken und trinken. Und irgendwann kommt natürlich dann auch, ja, der Alkohol ins Spiel, bei jedem, brauchen wir uns nicht drüber verstecken, ne? Bei 8 Gängen hast du halt immer 8 Gläser Wein, das ist klar, über eine Flasche pro Person und auch dann noch wahrscheinlich ein Aperitif und vielleicht kommt es noch zum Digestiv danach. Man hat ja schon was getrunken. Mhm. Und das sage ich beim Alkoholfreien, ja, es ist, also ich will den Gast ja jetzt nicht abfüllen mit Saft, das geht ja auch nicht. Ich will aber was Passendes zum Gericht haben. Und wenn das jetzt mal mehr, mal weniger im Glas ist, aber es ist von der Dosierung gut gemeint und gut gedacht und genug einfach, um den Gang harmonisch zu begleiten, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann darf es auch mal ein bisschen weniger sein.
Ja. Was ist das Schwierigere, die Aromatik oder der Geschmack? Worauf du mehr achtest? Also soll das, wenn die im Glas dran riechen, soll das faszinierend sein oder soll die Spannung am Gaumen einfach gegeben sein?
Ja, Gegenfrage, was ist denn das Schöne oder Schwierige am Wein? So gesehen, ne?
Ich denke, das Geschmackliche ist das, was die Leute mehr bewegt.
Ja.
Was meistens auch zuerst, also es sagt keiner, es kommt keiner rein und sagt, ich möchte einen Wein, der nach Litschi duftet. Oder nach irgendwie, nach einem alten Holzboden. Also gelegentlich schon, aber in der Regel nicht. Aber es kommen Leute rein und sagen, ich möchte einen Wein, der wenig Säure hat, der trocken ist, der fettsüß ist oder geschmeidig ist. Also meistens wird ein Wein auf den Geschmack heruntergebrochen.
Genau, weil das Letzte auch ist, was der Gast wahrnimmt. Das Erste ist aber gut, die Nase meistens. Mhm. Ist es beim Wein natürlich so, dass man, wir kennen es alle von der Sommelier-Schule, ne? Auge, Nase, Mund. Aber beim Alkoholfreien ist es tatsächlich der Geschmack und auch der nachbleibende Geschmack. Dass man sagt, ja, okay, ich trinke jetzt nicht was, es ist weg. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass es auch irgendwo einen gewissen Nachhall hat, dass es was zu sagen hat, dass es aber nicht dominant ist. Ne? Und die Nase spielt da vielleicht eine weniger oder eine kleinere Rolle. Ne? Die ist immer irgendwo mal mehr, mal weniger präsent, aber der Geschmack muss einfach stimmen. Der muss da sein und der muss überzeugen.
Hattest du mal eine Kombi, wo du sagst, das ist weltmeisterlich?
Weltmeisterlich.
Also ein Gericht vom entweder damals im Söringhof oder jetzt im Vendôme mit einem alkoholfreien.
Ja, ich hatte das Getränk im Söringhof entwickelt. Das ist ein Tomateneistee.
Cool.
Wow. Und ich glaube, und das habe ich im Vendôme auch nochmal gemacht. Und ich glaube aber, dass, ohne da jetzt irgendjemandem auf Sylt nahe treten zu wollen, vom Gericht her oder sonst was, im Söringhof war es Hummer mit Tomate.
Ja.
Und um das kurz zu halten, und hier ist es eine Felsenrotbarbe aus Portugal, auf der Haut gebraten und leicht abgeflammt. Und das Ganze in einem Bouillabaisse-Sud, wo ja, wie wir alle wissen, auch ein Haufen Tomate drin ist. Und die Geschenke Neptuns, sage ich jetzt mal, ne? Also diese Meeresduftigkeit und diese Salzigkeit, dieses Jodhaltige, diese Tiefe von der Soße, die hat sich super in diesen Tomateneistee mit rein integriert. Und das ist die Hälfte tatsächlich Tomatenwasser, also abgehangener Tomatenwasser. Mhm. Und Friesentee, das habe ich vom Norden mitgenommen, Friesentee.
Ja.
Weil ich finde, der Friesentee ist nicht zu extrem, der lässt sich nochmal sehr, sehr gut kombinieren mit Geschmäckern. Und dann haben wir das noch ein bisschen gewürzt. Piment ist mit drin, Pfeffer, Salz, ein Tick Zitrone, weil mir dann aus diesem abgehangenen Tomatenwasser doch nochmal ein Tick weniger Säure war. Und auch das haben wir dann gefriergeklärt, ne?
Hattest du es beim Wein auch mal, dass du sagst, ich habe diese ultimative Kombi gehabt? Ein Gericht, was mit einem Wein perfekt gematcht hat?
Ja, mehrmals sogar. Hm. Also klar, das ist natürlich immer eine persönliche geschmackliche Frage, ne? Weil jeder hat ja einen, Gott sei Dank, einen anderen Geschmack. Das war damals in Heppingen noch Steinbutt vom Christian Binder. Steinbutt mit Steinbutt-Lamellen. Es war ein Kartoffelrisotto mit Fenchel. So ein kleiner frischer Fenchelsalat. Und dann haben wir dazu gemacht, beziehungsweise damals noch viel mehr die Desiree natürlich. Da war ich ja noch in Kinderschuhen sozusagen. Hm. Die hatten Champagner dazu gemacht, der einfach diesen Druck von Kartoffel und Steinbutt mitgenommen hat, aber trotzdem unheimlich erfrischt hat. Das war so eine Leichtigkeit, das war so spielerisch schön, das miteinander, und das war mitten im Menü, ne? Also du hast schon zwei, drei Gänge gegessen und dann, ich glaube, das war vor oder kurz, also zwei Gänge vor dem Hauptgang, ne? Und das war spitze, daran kann ich mich wie heute dran erinnern tatsächlich.
Oh, ja, krass. Und wenn du sagst, mitten im Menü, findest du, dass Gäste, die deine alkoholfreie Begleitung trinken, anders drauf sind, sich anders geben als jemand, der Wein trinkt? Weil der Weintrinker ist ja, also jetzt rein aus der eigenen Erfahrung oder aus jetzt vielleicht auch der Vorstellung, entspannter.
Ja. Also ich ja, sie sind schon anders. Manchmal herrscht auch so ein bisschen dieses Vorurteil, nee, ich möchte gar nichts Alkoholfreies, ich bleib dann beim Wasser oder so. Oder haben sie was für einen Jörg Geiger oder Obsthof Retter oder vernahmen irgendeinen Saft? Dann sage ich, ja, nee, eigentlich nicht. Habe ich nicht, weil ich mache alles selber, so nach dem Motto. Ja, aber das ist mir meistens zu süß, und wenn man selber macht und sage ich, ja, dann gebe ich Ihnen jetzt mal das erste Getränk, und wenn Ihnen das zu süß ist, dann reden wir einfach nochmal, wir sprechen darüber oder wir brechen es halt ab, ne? Weil ich zwinge ja keinen, irgendwas zu trinken, ne? Aber meistens ist es beim ersten Getränk oder auch schon beim Aperitif, das ist ja auch hausgemacht, unser alkoholfreier Aperitif, habe ich die Leute dann schon so weit, weil es einfach doch nicht süß ist, ne? Also wir holen alles aus dem Produkt raus, nur nicht den Zucker. Ja, den Zucker, Gott sei Dank, ist da nicht so mit integriert, dass man jetzt meint, man trinkt jetzt eine überzuckerte Cola oder so, ne?
Ich glaube, die Skepsis ist da schon größer als beim Wein, wo man ein Ur- oder ein Grundvertrauen hat und dann sich lediglich über den eigenen Geschmack dann definiert oder den ausleben möchte. Also, dass man da grundkritisch ist, wahrscheinlich, weil es so viel Industrie gibt. Aber Zukauf machst du gar nicht? Also auch kein Vernahmgeiger, wie die üblichen Verdächtigen heißen?
Ja, nee. Also um das erste Thema nochmal, man muss sich natürlich das Vertrauen auch erstmal aufbauen, ne? Das ist aber beim Wein genauso. Wenn der Gast reinkommt, ist es ja wie ein Speed-Dating. So, wer ist er? Wie sieht er aus? Was will er? Was braucht er? Was darf er? Oder halt auch nicht, ne? Und du musst ja als Kellner, sage ich jetzt einfach mal, um das nicht nur auf die Sommelerie runterzubrechen, einfach, wichtig ist auch einfach, Menschenkenntnis aufzubauen, ne? Und unter Menschen lesen zu können und um dem dann auch einen perfekten, im bestmöglichsten Fall Abend zu machen, ne? Ja.
Coravin. Das System ist genial. Aber ich war immer ein Skeptiker, bis ich Greg Lambrecht getroffen habe und er mich von der Idee, von seiner Begeisterung überzeugen und mich inspirieren konnte, es zu fühlen und es zu verstehen. Und ich denke in der Tat, Coravin darf in keinem Haushalt, in keinem Weinhandel, in keinem Restaurant fehlen, da es eine neue Dimension von Weinservice ist. Warum? Bitte hört selbst. Hier ist Greg Lambrecht, der kongeniale Erfinder von Coravin.
I invented Coravin originally for myself. I wanted to be able to drink any wine that I owned, any time that I wanted, in any quantity that I wanted, without having to think when I was going to drink it again. And so luckily I work in medicine, and I had invented a chemotherapy delivery system that used needles to inject chemotherapy over a long period of time into an implant. And so I used my medical and technical background to develop the first prototype of Coravan, which is a system that can pour wine from a bottle without opening it and not allow air to contact the wine, so the wine lasts for years just like it was unopened, even though you've poured some wine. So I developed the original system in 1999. I tested it for 11 years to make sure that it didn't change the wine. And then we launched the company in 2013. And it's being used by wineries around the world. It's being used by restaurants and wine bars around the world to serve great wines by the glass, both still and sparkling now. And it's being used at home by wine lovers like myself, who want to be able to come home and have a glass of Sekt, a glass of Riesling, and a glass of Bordeaux on a Tuesday, and put all those wines back into your rack or cellar and drink them months or years later. The freedom to be able to enjoy your great wines by the glass is what Coravan is all about. And so it's been an act of love on my part, because I fell in love with wine when I was 16. There are so many wines produced every year, and every year that they're in the bottle, they change. And so there is an infinite amount of variety to explore. And what Coravan does is it breaks the connection between the bottle and how you drink it. You can learn faster, you can enjoy more, because you have the freedom now not to worry about when the wine will go bad because of oxidation. So the way the system works, the still wine systems, have a needle that goes through the cork or through the screw cap. We displace the wine from the bottle into your glass using an inert gas, argon, that is heavier than oxygen, pushes the wine into your glass, and then you remove the needle from the cork or from our screw cap adapter. The cork reseals, you can drink it again years later. So it's a change in the mindset of wine. Yeah, so Coravan Timeless is the name of our system that uses a needle to go through the cork. And we have gone through multiple iterations since we launched the product in 2013. And Coravan Model 3 is really the culmination of all of our research and development and feedback from customers. It's the easiest to use. It's the least expensive Coravan. And it works extremely well, as well as the most expensive that we've ever made. It has what we call the smart clamps, so it automatically attaches to a bottle in one simple fluid motion. You take the handle, you press down, the clamp attaches to the bottle, the needle goes through the cork. You tip it sideways, just like you would an open bottle of wine that you were pouring. You press the trigger, argon gas goes in, that argon pushes the wine into your glass. Tip it back up, and then in one fluid motion, you pull the Coravan off of the bottle. Timeless Model 3 is the end result of a statement I made when I founded Coravan. I said Coravan should be faster, easier, and more fun than pulling the cork. And I think Coravan Model 3 has achieved that goal. And we actually see people who use Coravan Model 3 to pour wine all the way down to the last sip from a bottle. And I tell them, you don't need to use Coravan to pour the last glass. You can pull the cork. Pull the cork, open the screw cap, it'll save you money. And they're like, no, it's just too easy to use. So I personally use Coravan Model 3 at home. Sparkling is our latest iteration of the system. I have to say, when I launched Coravan Timeless in 2013, the first question was, does it work with sparkling wine? And I had to say no. So I spent 8 years testing and developing the new Coravan Sparkling. Coravan Sparkling is the simplest system to use. It's very similar to what you do now. You open the bottle and you pour it like you normally would. And then you place our stopper on top of the bottle to seal the bottle. It's a special stopper in that it's truly universal. It fits on every single sparkling wine bottle, all half bottles, all 750s, and most magnums. It uses a special material that we use in medicine to seal the bottle that doesn't allow any oxygen in or any CO2 out. So it's really just the best sparkling stopper, I think, in the world. And then the other part of the system is a charger. So when you're done drinking your sparkling wine, we use pure CO2 in a charger that injects CO2 into the atmosphere above the sparkling wine at a very precise pressure to preserve the sparkle or the perlage of the sparkling wine. I have to say, there's something special about sparkling wines that makes any night a celebration. Sparkling wines make you happy.
Vernahmen und Jörg Geiger und alles andere ist sofern vertreten im Haus, weil das Haus natürlich groß ist und ich nicht für fürs ganze Schloss Bensberg produzieren kann. von dem her ist natürlich die C-Punkt Bratbirne, um das Champagnerwort jetzt mal außen vor zu lassen, nicht, dass es wieder Ärger gibt, vertreten. Es ist auch Obsthof Retter vertreten und ja, ich bin da aber auch ganz offen. Ich denke fast gar nicht mehr über diese von anderen Superproduzenten produzierten Getränke nach, weil ich mir vorab ja schon unheimlich viel Gedanken mache, was kann ich denn produzieren? Und Gott sei Dank kommt das selten vor, aber wenn ich dann wirklich am Zenit angekommen bin mit meinem Gehirnschmalz und ich sag, nee, ich krieg nichts zusammen, dann fange ich an, über gekaufte Sachen nachzudenken. Ne? Das gibt's schon mal, aber dann sind es auch Sachen, die vielleicht nicht in jeder Supermarkttheke beim Rewe oder Edeka oder so steht, dass es dann trotzdem was Besonderes ist, wenn der Gast das mal sieht, wie zum Beispiel Obsthof Retter, ne? Wie gewisse Sachen von Jörg Geiger oder ja, es gibt ja auch aus so ein Sparkling-Tea auch Tea schon von Namen oder von der Kopenhagen Industry da oben. Das passiert schon mal, aber zu 95% das nicht.
Ist aber richtig gemein eigentlich, was du machst.
Gemein?
Ja, also finde ich extrem unfair, weil wenn du weggehst, der nach dir kommt, der hat einen riesen Song.
Der, ja, ich also muss mal auf Bild fragen.
du baust ja da jetzt also zum einen ein Image auf, du baust ja ein Programm auf, was jemand, der danach kommt, ja eigentlich fast gar nicht realisieren kann. Also schäm dich bitte.
Ich schäme also, mich überaus, aber müssen wir mal auf Sylt fragen, wie es läuft. Andersrum kann man es auch so sehen, ich habe vielleicht einen Maßstab, was an Getränken alkoholfrei ist, für den Gast gesetzt. Und jetzt liegt es doch am nächsten, da die eigene Herausforderung zu suchen, hey, ich will es genauso gut machen. Und vielleicht gebe ich dem Nächsten dadurch was mit, ohne ihm jetzt irgendwelche Rezepte oder sonst was zu geben. Und ja, na, also ich verstecke ja auch nichts. Also wenn jemand fragt von meinen Kollegen oder auch auf Sylt oder so, die können liebend gerne stundenlang bei mir beistehen, zugucken, mitmachen, sich notieren, Videos, Fotos machen. Alles gut, ne? Ich bin da nicht, ich habe da nicht den Ego und sage, nee, das ist meins, das mache ich. Kein Mensch darf davon profitieren, um Gottes Willen, das nee.
Denn gerade jetzt ist schon auch, wie du es beschrieben hast, wie du es im Einzelnen aufgelöst hast, da merkt man, dass du da sehr offen mit umgehst und das zum Besten gibst. Damit hast du ja einen wahnsinnigen USP. Also das ist, findest du, ein Sommelier braucht das und braucht ein Alleinstellungsmerkmal, um sich selber unvergleichlich zu machen?
Ja, also ich weiß nicht, ob das jeder Sommelier braucht. Es gibt ja auch verschiedene Charaktere in der Sommelerie. Die einen möchten einfach wenig wie möglich genervt werden, sage ich jetzt mal, ne? Möchten das Bestmöglichste natürlich für den Gast sein, aber die haben dann halt irgendwo eine Grenze für den Schritt mehr vielleicht, ne? Also meine ich gar nicht böse, ich verstehe das voll und ganz. Den habe ich halt nicht. Meine Grenze mit den Schritten zu stoppen, die liegt, glaube ich, sehr, sehr hoch. Ich bin unheimlich motiviert. Also nicht nur was die alkoholfreie Geschichte angeht, sondern auch generell von der Weinkarte, vom Weinmenü. Also ich mache mir da selber auch viel Druck. Ja, also klar, jede Küche, jeder Koch, jeder hat ja auch irgendwo sein USP, für das er bekannt ist. Nennen wir es mal ein Signature-Dish oder so. Und warum soll das ein Sommelier nicht haben? Ne? Ich meine, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Oder die haben, was vorbei nicht, aber die haben sich gewandelt, zu sagen, hey, ich gehe jetzt zum Joachim Wissler essen zum Beispiel. Ne? Klar gibt's das und das soll auch so sein. Der ist eine Koch-Koryphäe, der immer noch mit Herzblut und mit großer Vorbildsfunktion jeden Tag am Herd steht. Nicht nur am Herd, sondern auch an der Produktion. Und dann aber trotzdem muss man vielleicht das große Ganze sehen. Ne? Ich gehe nicht nur zum Joachim Wissler, aber ich gehe auch ins Restaurant Vendôme, weil da tolles Betriebsklima ist, weil da vielleicht ein guter Sommelier ist, ne, das dürfen die anderen gerne entscheiden, weil da ein toller Restaurantleiter ist, weil da das Team super mit harmoniert und dir einfach einen schönen Abend bereitet und das Essen natürlich auch super ist. Warum nicht das große Ganze sehen? Und ich glaube, da spielt natürlich Küche wie Service oder dann auch die Sommelerie minimum gleichstellig eine Rolle.
Ist aber auch enorm, wie du da am Tisch dann eingespannt bist, wenn einer das Alkoholfreie und einer den Wein hat, weil du ja den doppelten Aufwand hast, doppelt erklären musst, doppelt zelebrieren musst.
Also das, eigentlich habe ich einen vierfachen Aufwand, wenn man das mal so genau nimmt, ne? Weil pro Menü, und wir haben zwei, ein vegetarisches und ein, ich nenne es mal Fisch-Fleisch, reguläres Menü, habe ich vier verschiedene Begleitoptionen.
Oh, wow.
Ja, also da, ja, ist schon, wie gesagt, hoher Druck von mir selber gesetzt. Ne? Also es gibt eine normale Weinbegleitung, es gibt eine Premium-Weinbegleitung, es gibt die alkoholfreie Weinbegleitung und es gibt jetzt ganz neu auch eine Sparkling-Weinbegleitung.
Ist ja großartig. Ja. Wie kam Wein bei dir?
Wein kam bei mir in Heppingen, ja? Also an der A. Ah, und ja. Gut, da ist man natürlich sehr nah an den Weinbergen, ne, an den Weinstöcken und auch am Wein verbunden. Und dann blieb mehr oder weniger gar nichts mehr übrig. Ne? Also in Lerbach habe ich damals gesagt, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der sehr, sehr weininteressiert war, aber hat es nie so richtig zu seinem Beruf gemacht. Ne? Er trinkt sehr gerne Wein, er trinkt gut Wein. Also auch mittlerweile jetzt, wo ich wieder im Rheinland bin, treffen wir uns auch regelmäßig. Und der hat gesagt, ja, ich mag das einfach, mich über die Sachen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe da absolut keinen Bock. Ne, ich bin mit dem, was ich hier mache, vollkommen zufrieden und ich habe keinen Bock auf Wein, auch wenn ich ihn vielleicht gern trinke. Aber was die Freaks da alles wissen müssen und machen müssen und schieß mich tot, boah, die sind doch krank. Also woher kommt das, ne? Und irgendwann in Heppingen dann bei Steinheuers hat mich Desiree einfach und das meine ich jetzt wirklich im liebenswürdigen und positiven Sinn, zu fest an die Hand genommen und hat mir den Wein näher gebracht, ne? Ja, sie ist schuld. Könnt ihr euch, können sich alle bei ihr bedanken, um ehrlich zu sein.
Gab es da den Moment, also diese eine Initialzündung, wo du gesagt hast, wow, und das kann Wein, oder war das so der stetige Tropfen?
Es hat sich entwickelt. Also ich habe, ich glaube, es war, vielleicht war es auch schon was anderes, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich kann mich an eine ganz genaue, schöne Situation erinnern, wo ich eine 13er Hermannshöhle von Dönhoff empfohlen habe und verkauft habe und natürlich dann auch probiert habe und mehr oder weniger mir vor dem Gast die Augen explodiert sind, weil ich gefühlt habe, was Wein kann, ne? Und ich glaube, das war so mit ein Schlüsselpunkt, wo ich mich wirklich sehr darüber, oder dafür noch mehr als dann eh schon interessiert habe und ich einfach neugierig war, was die Weinwelt kann und wie sie sich dann auch entwickelt und dann. Ja, dann wollte ich eigentlich Steinheuers verlassen, weil ich einfach, das ist halt mal so, ne? Man wollte weiterziehen und dann haben wir lange geredet, oft geredet, Desiree und ich, und gesagt, was machen wir denn? Was machen wir denn mit mir? Wo geht's denn hin? Ne? Also gar nicht so nach dem Motto, dass sie mich unbedingt jetzt hier verhaften will, sondern so nach dem Motto, hey, ich will nur das Beste für dich, Dennis, aber es muss sinnvoll sein. Ja, es, du gehst jetzt nicht du gehst jetzt nicht hier weg, um irgendwo anders hinzugehen, um dann nichts Sinnvolles für dich zu machen. Und dann haben wir ja die Sommelier-Schule dann praktisch zusammen angegangen und da habe ich Gott sei Dank ein Stipendium für gekriegt, sonst hätte mich da natürlich auch Steinheuers, aber auch meine Eltern unterstützt, weil ich meine, das ist ja alles immer auch viel Finanzielles, ne? Und als junger Mensch ist das der erste Gedanke, hast du das Geld jetzt und oder willst du das dafür investieren? Und ja, also ich hätte es im Nachhinein, hätte ich mich wahrscheinlich für schlagen lassen, hätte ich es nicht investiert, egal von welcher Seite, ob das jetzt Zeit oder finanziell ist, weil ich, das hat mir so viel gegeben einfach. Und ja, also wie gesagt, Desiree ist schuld.
Hast du die Hermannshöhle später nochmal probiert? Oder war das so ein One, ja, okay. War das Erlebnis da genauso? Also warst du da genauso begeistert oder warst du dann ernüchtert?
Ich war leider Gottes ernüchternd, ein bisschen enttäuscht, weil für mich persönlich war zu dem Zeitpunkt, als ich sie nochmals probiert habe, ein bisschen eingeschlafen. Die Hermannshöhle.
Ah, okay.
Ja, also hatte so einen kleinen Winterschlaf, sagt man mal so. Sie ist bestimmt wieder gekommen. Ich habe lange nichts von Dönhoff probiert. Ich war jetzt vor 1-2 Wochen bei Dönhoff und da hatte ich den gleichen Moment mit dem 13er Felsenberg, Felsentürmchen. Da hatte ich den gleichen Moment, was das.
Wow, schön.
Genau. Andere Lage, gleiches Jahr, gleiche Traube, gleicher Winzer, was das einfach auch konnte, das hat mich dann wiederum so sehr begeistert. Vielleicht auch nochmal dann wieder näher ans Weingut herangetragen. Ja, aber es gab natürlich sehr, sehr viele Weine, die mich begeistert haben in jeglicher Form.
Was machst du im Restaurant, wenn du die Situation hast, dass du weißt, der Wein, den du vielleicht kennst oder wo du eine Erwartung hattest, ist jetzt gerade in einer relativ schlechten Verfassung?
Also wenn das jetzt eine Empfehlung von mir war an den Gast, dann bin ich da sehr transparent und erkläre ihm diese Situation, wo ich aber dann auch sage, wir müssen das jetzt einfach beide entscheiden. Ne? Ich gebe meine Empfehlung ab. Oder mein Statement zu diesem Wein und aber bitte entscheide selber, ne? Weil ich wie gesagt, ich zwinge niemandem was zu trinken, was er dann im Endeffekt nicht möchte, vor allem wenn es dann eine Empfehlung von mir war und dann rede ich mit dem Gast ganz einfach und wenn nicht, dann gibt's eine neue Empfehlung, dann gibt's eine neue Flasche, dann nehme ich sie zurück und gut ist.
Also da aber so Hilfsmittel kannst du da damit spielen, dass du sagst, ach, ich könnte Belüfter, mit Temperatur spielen, besonderes Glas, einen Zeitvorteil verschaffen oder sonstiges. Also, welche Tools hättest du da?
Ja, also eher, für mich ist immer eher das Glas als eine Karaffe oder ja, ein Dekanter ein Hilfsmittel. Ich glaube, Gläser können sehr, sehr viel mit Wein und im Wein bewirken. Positiv wie negativ, aber jetzt gehen wir mal erstmal auf die positiven Sachen und ja, ich bin, also wenn es der Wein nötig hat, ne, und oder wenn es der Gast unbedingt will und dann hau ich das auch in eine Karaffe. So,
normalerweise ist, nicht gern? Also
nee, wie gesagt, ich spiele lieber mit den Gläsern als mit der Karaffe. Aber klar gibt's Weine oder Situationen, da braucht's einfach eine Karaffe. Da kann ich, da muss ich dann halt einfach sagen, okay, jetzt ist der Moment für eine Karaffe da und perfekt. Ja. Also wir hatten jetzt ein Event mit Jan Hartwig und da ein Forehands Lunch und da musste ich natürlich die Weine nehmen und da gab es ein kleines Fauxpas oder vielleicht war es auch ein Missverständnis oder irgendwas, da habe ich den bestellten oder den gewünschten Jahrgang von einem Wein nicht bekommen. Es war ein Jahr jünger und jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, ein Jahr, macht nichts, ja, ist ja nur ein Jahr, aber manchmal macht es einfach was, ne? Manchmal ja, Welten.
Krass.
Und dann habe ich nachts vor dem Event alle Flaschen geöffnet und probiert. Und dieser eine Wein hat mir nicht gepasst. Aber das Menü ist geschrieben, ne? Der Gang ist fertig, die Weine sind bestellt. Was machst du? Ja, dann habe ich mir zwei Karaffen genommen und das, also wirklich blöd gesagt, fünfmal hin und her gekippt, dass ich den Wein 2 Jahre älter mache, dass ich ihm diesen jugendlichen Leichtsinn austreibe, so gesehen. Ja, dass ich ihn irgendwie zugänglicher mach und ja, das natürlich schon, klar, Ne? Mhm. Aber ich sage auch jedem Zweiertisch, sage ich mal, bestellt euch eine Flasche Wein, das ist super. Wir können das gerne karaffieren, dekantieren, je nachdem. Meine Empfehlung ist aber, lasst es in einem Glas entwickeln, weil das wird eine schöne entwickeln. Ja? Ihr werdet nach dem zweiten, dritten, vierten Gang wirklich merken, was der Wein kann. Ja? Bei 6 Personen, wenn das Leute sind, die wirklich Bock haben, pro Gang eine selber bestellte Flasche zu bestellen, ja, da muss der Wein direkt da sein, der muss direkt funktionieren und knallen. Und ja, dann kommt er halt auch mal in eine Karaffe, klar, natürlich. Mhm.
Welche Gläser nimmst du da oder wie viele verschiedene Gläser habt ihr bei euch?
Also da wir mit Althoff einen Vertrag mit Zwiesel haben, haben wir die Zwieselgläser.
Mhm. Okay.
Genau, die sind absolut in Ordnung, das passt auch alles und ja, genau. Zu Hause habe ich andere Gläser.
Was hast du zu Hause?
Zu Hause wird aus Zalto-Gläser getrunken.
Ja.
Und tatsächlich, als die Definition-Reihe von Spiegelau gekommen ist, da gab es von der Sommelier-Union tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, es gab ein Special, wo man an die Gläser rangekommen sind, sagen wir es mal so, um da jetzt vorsichtig zu sein. Und dann habe ich wirklich 800 Euro in Gläser, in Spiegelau Definition Gläser investiert. Ja.
Wie weit gehst du da dabei? Also missbrauchst du die Gläser auch? Keine Ahnung, dass du für einen kraftvollen Shiraz aus dem Australischen ein kleines Weißweinglas nimmst, von mir aus ein Rieslingglas, um einfach die Frucht herauszuarbeiten? Oder bist du da schon genormt oder formtreu?
Ich missbrauche die Gläser tatsächlich auch. Also ich schenke auch mal einen Champagner oder einen Schaumwein ins größte Burgunderglas ein. Da habe ich keinen Vertrag mit. Es muss nur den Vorteil für den Gast daraus erkennbar sein und den Vorteil für den Wein. Ja, also ich sage jetzt nicht, oh, ja, ein Riesling muss ins Rieslingglas. Sag ich, nein. Der Riesling muss genau in das Glas, wo der Riesling sich am besten zeigen kann. Und wenn das ein Burgunderglas ist, dann ist es das. Ne? Und wenn es ein Rieslingglas oder ein Universalglas ist oder sonst was, dann ist es halt eben das. Ne? Also ich gehe da wirklich auf die Weine. Die Weine sollen sagen, was sie brauchen. Apropos Weine, du hast mir ja ein bisschen was zugeschickt. Sollen wir da mal, ja?
Total gerne. Was magst du gern? Magst du was? Standardfrage, was Rotes oder was Weißes?
Ja, erst so, dann so, oder? Super.
Interessiert mich total, wie du probierst, wie du die Weine empfindest, weil du natürlich mit Aromen sehr wahrscheinlich nochmal ganz anders umgehst oder mit Aromen ganz anders spielst oder diese ganz anders wahrnimmst. Ich würde mir den Riesling vielleicht einschenken.
Ja, würde ich auch. Und da kommen wir schon wieder zum Missbrauchen der Gläser. Ich habe mir hier schon mal 3 Gläser vorbereitet.
War schön.
Nämlich ein Burgunder, ein Bordeaux und ein Zalto Universalglas, alle 3 von Zalto. Ja. Und werde sie auch dementsprechend aus allen 3 verkosten.
Was man gerade mit Riesling wunderbar kann, weil Riesling ja so ganz, ganz viele unterschiedliche Gesichter in sich hat. Und es ist für mich so eine der Rebsorten, die man mittels des Glases richtig perfekt herausarbeiten kann. Auch in der Entwicklung, in der Präsenz, in der Aromatik, in der Gustatorik. Und was ich total spannend finde, ist, dass die Gläser den Wein oftmals anders auch in der Kombination mit den Speisen dastehen lassen. Also man kann ihn damit manchmal so ein bisschen entweder puffern oder eben vorantreiben, dass er nochmal ganz anders auf die Speisen eingeht.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist natürlich die Glaswahl in der Vorarbeit noch viel wichtiger, weil man natürlich weder das Gericht noch den Wein schlechter oder gar zu dominant darstellen möchte. Ne? Also wenn es jetzt, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, obwohl ich sehr gerne trinke privat oder persönlich in Kalifornien, da haben ja manche Gäste auch wirklich den Vorteil, boah, das ist viel Alkohol, das ist viel Holz, das ist zu dick und zu würzig, das trinke ich gar nicht erst. Ne? Aber das hat sich jetzt meiner Meinung nach alles sehr positiv gewandelt, dass das alles sehr feiner und filigraner und leichter geworden ist. Aber gehen wir mal zu so einem dicken Kalifornier, sag ich mal. Ne? Willst du das zu einem Eigericht, ein cremiges Eigericht, wo wirklich alles schwer wird, dann in einem großen Burgunderglas bringen, wo alles dominant ist und wo du eigentlich danach aufhören kannst zu essen? Oder möchtest du einfach diesen schönen Moment beiden Produkten geben und gibst du es in einem Universalglas, sage ich jetzt mal, oder in einem kleineren Glas? Mhm. Ne? Also das finde ich schon sehr wichtig, das auch dann herauszukristallisieren.
Wäre ja auch eine Option, das hatte ich in der Weinbar mal gemacht, dass man jemanden, der eine Flasche Wein trinkt, und wir hatten damals so ein Käsemenü, bei einem Käse, wo das nicht passt, und aber die Flasche steht, also der Wein steht, sonst fragt man sich ja eben bei diesem Eiergericht, warum nimmst du einen Kalifornier? Meistens ist es ja, weil eine Flasche da irgendwie existent ist, dass man dann ein anderes Glas nimmt und mit einem anderen Glas spielt und diesen Wein zum einen nochmal ganz anders präsentiert und ihn nochmal ganz anders zu den einzelnen Gerichten letztlich präsentiert.
Genau. Finde ich auch super Ansatz und absolut richtig. Aber also wie gesagt,
wird natürlich wahrscheinlich erstmal komisch angeguckt, wenn du bei Gästen im Restaurant sagst, so, jetzt haben sie ihre Flasche, jetzt kommt der Eiergang, jetzt nehmen wir mal ein anderes Glas.
Aber toller Ansatz, toller genau. Moment.
Ja, einfach genau, wo man einfach.
Ja, um den Wein gar nicht, oder um den Wein und die Aromen gar nicht zu verstecken, aber ja. Vielleicht ein bisschen zu mildern, was das Explosive an dem Wein auch sein kann, was ja auch schön ist, das soll es ja auch sein, aber gerade für das Eiergericht halt einfach vielleicht etwas dezenter sein darf und danach kann man ja gerne wieder ein großes Glas nehmen dafür, ne? Und, oder
super Idee.
Ja, also finde ich auch auf jeden Fall. Ja, man muss, also da sind wir vielleicht auch im Vorteil, dass in einem Restaurant, wo es Menü gibt und viele Begleitoptionen, dass man halt einfach auch das große Ganze sehen muss. Ne? Ist ja wie eine Tellersprache. Eine Tellersprache macht die Küche ja auch. Und genauso möchte ich auch eine Glassprache irgendwie darstellen wollen.
Super, also super Formulierung, habe ich so noch nie gehört. Magst du Riesling?
Ich liebe Riesling. Ich bin ein großer Riesling-Fan.
Gibt es jemanden, der Riesling nicht mag? Also außer vielleicht etwas unbedarftere Weintrinker, aber ich kenne kaum jemanden, der sagt, nee, Riesling, es ist doch schon so ein allerwelts Liebling irgendwie, weil er die vielen Facetten wahrscheinlich hat.
Genau, also irgendwie kann es, also es kann auch eine Hassliebe sein, aber es kann der größte Wein der Welt werden, finde ich. Also muss nicht, kann, das ist wie gesagt immer die eigenen Geschmäcker, aber Riesling ist so vielseitig. Ich war gestern auf einer Riesling-Probe und fantastisch, wirklich fantastisch, was Riesling alles kann.
Ja. Mhm. Dafür brauchst du natürlich aber auch immer die Hand, die das herausarbeitet, beziehungsweise dass dem Winzer, der den Riesling sieht, die Lage interpretieren kann. Ich bin ein Riesenbräuer-Fan. Ich finde es total erstaunlich, was Theresa oder was das Team um Theresa auch vermag, insofern, dass die es schaffen, auf der einen Seite Weine zu produzieren, die wahnsinnig attraktiv sind, die charmant sind, die geschmackvoll sind, die nicht irgendwie abgedreht sind und auf der anderen Seite absolute Hochklasse-Weine, die ihresgleichen suchen, die unverkennbar sind, die eine Handschrift haben, die wahnsinnig individuell sind und diese Brücke zu schlagen, zum einen in den Weinen selber, aber eben auch in der gesamten Range der Weine, die sie produzieren, finde ich der Hammer.
Mm, auf jeden Fall. Sie hat es einfach perfektioniert, in jeglicher Hinsicht, finde ich. Und jetzt lassen wir mal die Lagenweine außen vor. Aber den Wein, den du mir geschickt hast, vielen, vielen Dank dafür erstmal nochmal.
Super gerne.
Da muss ich meiner Frau versprechen, was übrig zu lassen, um ehrlich zu sein, weil das ist der Lieblingswein von ihr.
Und ach so, echt? Wirklich? Wow.
Ja, also voll ins Schwarze getroffen. War sie schon fast neidisch, gerade als sie das Haus verlassen hat. aber sie, ich finde, der Terra Montosa ist eines der größten Weine von ihr auf dem Weingut, weil wenn man jetzt verschiedene Stadien dieses Weins betrachtet und Jahrgänge und auch der kann meiner Meinung nach sehr gut reifen, hat dieser Wein alles, was er braucht. Ja? Also wie gesagt, abgesehen von einem Lagenwein von Theresa, weil die gehen da natürlich schon nochmal ins Speziellere. Ne? Ob das jetzt ein Rottland ist oder Nonnenberg oder klar der Schlossberg, die haben dann einfach dieses spezifische Lagenterroir und diesen Ausbau und den eigenen Charakter. Aber Terra Montosa ist ein Wohlfühlwein, der zugleich super komplex, der aber zugleich einfach für den Spaß da sein kann. Und das finde ich super, super schön an diesem Wein. Und ich hatte es ja in drei Gläsern. Aktuell präsentiert er sich im Bordeaux-Glas am besten.
Oh, wow, okay.
Muss ich sagen.
Aufgrund der Kraft des Rückgrates oder der Aromenpräsenz? Oder warum magst du ihn am liebsten aus dem Bordeaux-Glas?
Genau, also im Burgunder-Glas flacht er mir zu viel ab. Da hat er vielleicht ein bisschen zu viel Oberfläche. Ja, weil es einfach doch auch von Zalto sehr breit unten ist, was ich super finde, aber jetzt für den Riesling gerade nicht. Und das Universalglas ist mir vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu frisch für den jungen Jahrgang. Und im Zalto Bordeaux ist es gerade das perfekte Mittelmaß. So, ja, hätte auch vor 5 Minuten dekantiert sein können. Aber es ist eigentlich in der Flasche und im Glas. Und die Aromenvielfalt, die ist da. Die Nase ist super, super angenehm. Die Säure spielt sich super wieder im Geschmack dann am Gaumen. Ich nehme noch mal einen Schluck gerade. Die Frische, aber auch die Aussagekraft von den Aromen ist einfach top, präsent. Einfach am präsentesten. Ja.
Was ich bei dem Wein mag, ist es ist Balanciertheit, aber ich meine nicht die Balanciertheit, sondern dieses In-Between. Also auch wenn du die Geschmackslänge nimmst, er belästigt dich nicht insofern, dass er zu lange schmeckt, aber er hat trotzdem einen langen Abgang. Er hat nicht zu viel Säure, aber er hat eine richtig rassige Säure. Er hat diesen ganz leichten Schmelz, der aber, glaube ich, nicht vom Restzucker, sondern mehr vom Alkohol herkommt. Ist natürlich nicht alkohollastig. Die Gaumenfülle ist gegeben, hat eine tolle, sanft weiche Eleganz, aber trotzdem auch diese Rassigkeit. Und das fasziniert. Also der Wein ist sofort im Gaumen da und animiert aber auch gleich.
Ja, genau. Er animiert zum Trinken einfach mal, ne? Und was ich super angenehm, ich habe jetzt gerade auf die Flasche geguckt, 11,5, ne? Und dafür, dass es so geschmacksintensiv ist, Da sind wir wieder einfach bei der großen Kunst von Theresa, ne? Oder vom ganzen Team auch, was sie da immer in die Flaschen bringt, das ist schon wirklich sehr, sehr großartig.
Was ich toll finde, das sind Weine, die die Karte schmücken. Es gibt ja so Weine, die Karte auskleiden oder wo sich nahezu jeder freut, wenn man die auf der Karte findet, aber sie sind nicht so überpräsent, dass sie künstlich darauf wirken. Also man freut sich, wenn man eine Karte aufmacht, dann steht ein Bräuerwein, egal welche Qualität drauf. Sie haben so eine gewisse Selbstverständlichkeit in ihrer Besonderheit.
Ja, genau. Weil wenn du es liest, finde ich immer, sagst du, oh ja, schön, ein Bräuer. Und dann guckst du auf die Lagen, vielleicht auf die Jahrgänge und sagst, okay, ich brauche gar nicht weiter gucken. Das ist es jetzt, genau, darauf habe ich Bock.
Ja, witzig, ja.
Oder du sagst, hey, schön, die haben einen Bräuer auf der Karte.
Ja.
Können wir ja mal im Hinterkopf behalten, ob wir noch was anderes Schönes finden oder ob wir einfach was Leckeres von der Theresa trinken. Also es kann beides, ne? Und es kann auch mit, ja, also es macht auch nichts, wenn man 2 Rieslinge trinkt. Dann
ist für dich typisch Rheingau?
Ja und nein. Ne? Also es ist irgendwo eine Tradition, eine Rheingau-Tradition zu spüren und eine Klassik, aber dieses Moderne ist bei, dieses vielschichtige, moderne, Jugendliche einfach auch, weil ich glaube, Theresa steht auch dafür, da einfach auch ein bisschen, also, ne, das ist jetzt nicht wie aus anderen klassischen Häusern, sondern man spürt schon, ja, Theresa war am Werk.
Finde ich auch, also genauso zeitlos wie sie selber. Also er hatte so dieses moderne, aber trotzdem bodenständige. Großartig.
Toller Wein einfach.
Den roten?
Den roten, ja, dann machen wir doch mal die Gläser leer. Können wir ja mal die Avenirkunst wieder ausleben lassen hier, um die Gläser auch wieder frisch und rotweintüchtig zu machen. Also auch hier mache ich es wieder in allen 3 Gläsern, weil ich das einfach spannend finde. Ich finde das einfach super spannend und eigentlich mache ich es privat zu selten. Ich habe das jetzt einfach mal zum Anlass genommen hier. Im Geschäft mache ich es natürlich, weil ich einfach wissen will, okay, wie präsentiert er sich, wie muss er sich präsentieren, wie darf und soll er sich präsentieren. Zu Hause mache ich das eigentlich so gerade nach Gedankengang, nach Gusto, ne? Vielleicht auch aus dem Hintergrund, dass ich sie alle selber spülen muss und ich da manchmal zu faul bin.
Ich mache es witzigerweise zu Hause öfters als sonst oder als ich es im Laden gemacht habe, weil ich da eine andere Ruhe habe, um den Wein zu probieren. Und was ich total gerne mache oder was ich nutze, ist ein Genuss, ein Trinkglas zu haben und ein Ruheglas. Also wo ich den Wein einschenke, oh ja, und schön, wo ich ihn schön einfach stehen lasse und schaue, manchmal auch abgedeckt, wie er sich darin entwickelt. Weil du ja sonst immer am Schwenken bist, am Wein bewegen. Man ist immer in dem Wein drin, man entwickelt sich mit dem Wein weiter, man nimmt ihn nochmal anders wahr. Und wenn er aber ganz ruhig in dem Glas ruht und man riecht dann nach 5 Minuten, nach 7 Minuten rein, probiert ihn mal, man hat eine ganz andere, es ist wie so eine andere Welt, als würde man die gleiche Person in einer anderen Welt sehen und ihn nochmal ganz anders wahrnehmen. Das mache ich sehr, sehr gerne und mag es eigentlich auch sehr, sehr gerne.
Super Ansatz, super Idee. Ich glaube, das jetzt habe ich mir was auch was abgeguckt. Das muss ich die nächsten Male auch machen. Ja, das ist super doch. Weil ja, man kennt's ja, ne? Wenn man in einer lustigen Runde und vielleicht auch mit ein paar mehr zusammensitzt, was ja immer schön ist, dann sei mal ehrlich, bleibt's nie bei einer Flasche oder bei einem Glas. Ne, es ist einfach so. Und dann das vielleicht noch mal am Tag danach oder in einem späteren Moment nochmal wieder zu empfinden, ist schon super. Dass man auch wirklich jedem Wein den Respekt zollt, ihn auch anständig zu verkosten. Ja? Weil, sagen wir ehrlich, die letzten 2 Flaschen in einer Runde, ja, die sind auch nur noch zum Trinken da, egal was es ist.
Ja. Na? Was ja, ja manchmal auch schön doch, ist, also man muss ja nicht immer alles zerlegen und deklinieren und sich daran dermaßen abarbeiten. Manchmal ist dieses einfach darin fallen lassen, das Schönste. Fast jeder, nein, eigentlich jeder der befragten Sommeliers empfindet das Burgund als außergewöhnlich, als einer seiner absoluten Top-Favoriten. Und fast jeder, nein, eigentlich jeder der Sommeliers empfindet das Burgund als nicht selten viel zu teuer. Das muss aber nicht sein, wenn man nicht in die üblichen Appellationen wie Chassagne-Montrachet oder Puligny-Montrachet geht, sondern einfach mal links und rechts schaut. Ja, auch in der Côte d'Or, ja, auch in der Côte de Beaune gibt es noch Appellationen, die außergewöhnliche, sehr authentische Qualitäten emporbringen, aber durchaus preislich extrem attraktiv sind. Eine derer ist die Appellation Saint-Romain. Ein kleines Juwel, das noch weitestgehend unterm Radar fliegt. Diese Region im Herzen der Côte de Beaune gelegen, umfasst lediglich 130 Hektar Rebfläche. Und hier hat man genau diese Art von Mikroklima, wie wir es im Burgund suchen. Begründet zum einen durch die erhöhte Lage von 300 bis 400 Meter, was relativ selten ist im Burgund. Die nordwestliche Ausrichtung vieler der Weinberge, welche dem Wein von Saint-Romain während der Vegetationsphase kühle Temperaturen schenken. Und gerade in Zeiten des Klimawandels ist das ein absoluter Vorteil, denn so kann man den von uns geschätzten kühlen Stil der Burgunder bewahren. Dank dieser Bedingung reifen die Trauben langsamer, was zu einer ausgeprägten Frische und einer bemerkenswert lebendigen Säure in den Wein führt. Für uns wichtig, blicken wir auf den Boden. Saint-Romain ist geprägt von Kalkstein, Ton und Mergel. Und hier gibt es reichlich fossile Meeresorganismen. Das alles verleiht den Wein ihre charakteristische Mineralität. Je nachdem, ob man sich an den Hängen oder auf den Plateaus befindet, variiert der Boden. An den Hängen eher steinig, auf den Plateaus etwas lehmiger. Die steilen, oft terrassierten Hanglagen machen den Einsatz moderner Technik schwierig, was den Weinbau hier zu einer richtig anspruchsvollen Angelegenheit macht. Aber es lohnt sich. Die Rebsorten, klar, Chardonnay und Pinot Noir, wobei der Chardonnay ein wenig dominiert. Die Weißweine von Saint-Romain zeichnen sich durch ihre Frische, durch ihre lebhafte Kernigkeit, typischerweise ganz klare Zitrusaromen, weiße Blüten und am Gaumen diese unverkennbare Salzigkeit aus. Zumindest in der Jugend, mit zunehmendem Alter kommen dann tertiäre Aromen wie Honig, Nüsse und getrocknete Früchte hinzu. Eine faszinierende Entwicklung, die nur der Chardonnay und oftmals nur der Chardonnay aus dem Burgund bieten kann.
Am Herzen liegt mir hierbei der 2021er Saint-Romain aus dem Hause Joseph Drouin. Natürlich von der Hand gelesen. Denn nur so ist eine selektive und schonende Ernte gewährleistet. Die Vinifikation natürlich in Eichenfässern. Wobei der Anteil mit 50% sehr sorgfältig dosiert und auf Barriques und Tonneaus aufgeteilt wird, um den mineralischen Charakter nicht zu überdecken. Die malolaktische Vergärung wird gerade in Jahren wie 2021 gezielt durchgeführt, um dem Wein nochmal eine ganz eigene Komplexität und die nötige Fülle zu verleihen. Saint-Romain hat weder Premier noch Grand Cru lagen, steht aber bei einer etwaigen Neubewertung ganz weit oben auf der Liste und das nicht ohne Grund. Spektakulär ist die Reifefähigkeit und 10 Jahre sind in der Regel kein Problem, gerade bei Weinen wie dieser aus dem Hause Joseph Drouin. Und Drouin begeistert. Und das nicht nur mich, sondern auch William Kelly, der als kritisch bekannter Burgunderverkoster bei Robert Parker meint, für meinen Geschmack ist der Stil von Drouin unter allen bedeutenden Häusern der Region, der mit der größten aromatischen Vielfalt und strukturellen Finesse. Was für eine Auszeichnung. Die Maison Joseph Drouin wurde 1880 in Beaune begründet und wird heute in vierter Generation geführt. Den vier Geschwistern Frédéric Drouin, Véronique Drouin-Boss, Philippe und Laurent. Véronique ist die Kellermeisterin. Philippe kümmert sich um die Weinberge, während Laurent als Markenbotschafter weltweit unterwegs ist. Mit 93 Hektar eigenen Rebflächen in den besten Lagen der Côte d'Or. Darunter über 38 Hektar in erstklassigen Chablis-Lagen hat Joseph Drouin ideale Voraussetzungen für erstklassige Burgunder und Chablis-Weine. Die bemerkenswerten Qualitäten der letzten Jahrgänge haben das Weingut unter die besten Erzeuger im Burgund etabliert. Seit sage und schreibe 1993 arbeitet das Weingut vollständig biodynamisch. Damals war Biodynamie noch eine Vision, die längst nicht in den Köpfen der Leute angekommen war. Die Familie Drouin war ein absoluter Vorreiter und ist heute noch der größte biodynamisch arbeitende Betrieb in der gesamten Region. Dies bedeutet konkrete Veränderungen im gesamten Betriebsablauf, wie tägliche Besuche der Weinberge, um die optimale Nährstoffversorgung der Reben sicherzustellen und Krankheiten frühzeitig vorzubeugen. Die Biodiversität ist zurück, sagt Véronique Drouin-Boss. Die Reben sehen gesünder aus als jemals zuvor. Und man kann regelrecht fühlen, dass sie im Gleichgewicht sind. Zusammen mit einem bewussten Ausbau der Weine im Keller entstehen so Weine von großer Komplexität und Frische. Und das merkt man an diesem 2021er Saint-Romain aus dem Hause Drouin. Vielen Dank für diesen Wein, vielen Dank für diese Interpretation des Burgunds und auch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wann trinkst du Wein? Ja. Also so richtig einfach trinken mit Freunden, das meintest du gerade schon, aber sonst gibt es für dich einen Moment, wo du sagst, jetzt ist Alltag, jetzt bin ich normal?
Mein Alltag ist ja Wein eigentlich. Mhm. Von dem her trinke ich oder habe es mir versucht, zumindest. Auf Sylt war das ein bisschen schwieriger als jetzt in Bensberg, weil ich auf Sylt nie selber fahren musste, beziehungsweise konnte ich davon immer irgendwie ja, abmachen. Da hat mich immer jemand mitgenommen oder wurde gefahren. Jetzt in Bensberg muss ich natürlich selber fahren, darum ist das mit dem Wein trinken nach dem Feierabend oder während dem Service immer mal wieder probieren natürlich. Also probieren tut man, aber ich spuck dann halt einfach alles. Ist das ein bisschen reduzierter geworden, was ich natürlich auch gut finde, einfach für die Gesundheit und für den generellen Alkoholkonsum. Im Frei, ja. Also klar, wenn, dann trinke ich im Frei, wenn wir essen sind, wenn wir zu Hause, relativ selten, wirklich ganz, ganz selten. Am liebsten trinke ich mit und bei Steinheuers in Heppingen. Also wir haben so eine kleine Gruppe, wir treffen uns jetzt natürlich Gott sei Dank häufiger, als nachdem ich wieder im Rheinland bin, als sonst. Mhm. Und da ist es wirklich meine Comfortzone fürs Weintrinken, ne? Oder generell einfach mit Freunden. Und dies einfach auch zu schätzen wissen, was man da im Glas hat, was man aufgemacht hat. Weil manchmal finde ich es auch, ist es ein Wein zu schade, um ihn alleine zu trinken. Hm. Ist auch einfach zu traurig manchmal.
Schöner Gedanke.
Es geht gar nicht dann um den Wein an sich, das so. Es geht einfach darum, man möchte doch schöne Momente mit jemandem teilen. Hm. Und ja, dann hebe ich es mir doch lieber dafür auf, als jetzt gezwungenermaßen ja jeden Tag ein Glas Wein zu trinken. Hm.
Und damit Freunden, sind das Komfortweine oder sind das Entdeckungen oder sind das ungewöhnliche Weine oder bringt jeder was mit?
Genau, jeder bringt was mit meistens, damit natürlich nicht immer einer auf die Kosten bleibt, ne? Weil Wein, wir wissen es alle, ist nicht das günstigste Hobby.
Gerade wenn man sich ein bisschen hochgetrunken hat, so, ne?
Ja, leider. Ja, ja, genau. Mhm. Aber es ist eine so vielschichtige Palette dabei. Also gerade in Hepping ist immer viel Schaumwein und Burgunderwein dabei, aber auch viele, von jedem mal so eine Neuentdeckung dabei. Und klar, wir haben eigentlich immer eine relativ klare Stilistik, was Wein sein kann oder muss. Aber darüber hinaus ist eigentlich keine Grenzen gesetzt, ne? Und jeder bedankt sich, glaube ich, für jede Flasche Wein, egal was und in welchem Spektrum sie mitgebracht worden ist. Und das sind die schönsten Momente, ne? Also das macht einfach Spaß. Und mit Christian haben wir dann natürlich auch einen super Koch bei, der uns kulinarisch noch verwöhnt. Es ist wirklich immer eine tolle Truppe, eine tolle Gesellschaft. Und ja, da trinke ich eigentlich tatsächlich am liebsten Wein, aber natürlich auch mit vielen anderen Freunden oder auch auf Veranstaltungen, ne? Also auf Sommelier-Veranstaltungen, ne? Weil ich glaube, da kannst du auch nochmal unheimlich viel lernen, egal ob du ein alter Hase bist oder ein junger Hüpfer, was die Sommelierie angeht. Man kann einfach viel lernen, weil jeder einfach seinen eigenen Geschmack hat und den auch austragen darf und soll. Und da kann man ja unheimlich viel mitbringen oder mitnehmen. Mhm. Auch mitbringen, aber natürlich auch vordergründig mitnehmen. Und das macht einfach Spaß.
Den jetzt habe ich dir zugeschickt, weil ich glaube, dass das Weine sind, die ein Generationsproblem haben. Ich bin mehr oder weniger eine andere Generation mit 20 Jahren mehr auf dem Buckel. Für uns war das irgendwie so in meiner Anfangsphase noch so ein bisschen fancy, Chianti überhaupt auszuschenken oder Chianti zu trinken oder zu entdecken. Und ich glaube, die haben jetzt auf Weinkarten oder in der allgemeinen Wahrnehmung kaum noch eine Präsenz, oder?
Gebe ich dir vollkommen recht. Auch bei mir auf der Weinkarte hat Chianti eigentlich genau eine Präsenz, eine Position Chianti.
Wahnsinn. Und dann, wow. Und wie viele Positionen habt ihr?
Chianti Classico. Ja, so 900 bis 1000. So. Ich versuche das abzubauen aus gewissen Gründen.
Ja.
Ich finde eine große Weinkarte schön. Ich finde das genial, wenn ich irgendwo hinkomme und da 2000 Positionen stehen. Aber ich finde es auch, und ich sehe es ja selber, ich finde es für einen Gast zu erdrückend.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Mhm, total, ja.
Wenn du da so einen riesen Atlas vor dir hast und eigentlich gar nicht weißt, wohin. Ich will doch einfach nur eine Flasche Wein trinken, um Herrgotts Namen.
Mhm.
Und dann dir erstmal eine Stunde oder zwei Gedanken machen müsstest, um anständigen Wein zu haben, da finde ich das einfach zu viel. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und ich möchte mehr oder weniger alles auf der Weinkarte haben, aber dennoch nichts. Mhm. Das heißt, ich möchte einfach eine gewisse Positionenanzahl gestalten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das dauert ein bisschen. Um zu sagen, du pass mal auf, du findest hier alles, was du möchtest, aber es ist ein Wandel, es ist eine austauschbare Weinkarte, so dass ich jetzt sage, du auch mit befreundeten Winzern oder mit Winzern, die ich super mag, du pass mal auf, den Jahrgang lasse ich einfach mal aus oder ich kaufe nicht 18, sondern nur 3 Flaschen, dass du vertreten bist, aber halt nicht sonst was, damit sich einfach ein Wandel in der Weinkarte oder ein Bewegen in der Weinkarte bemerkbar macht.
Mhm.
Ja, weil das Menü wechselt sich ja auch. Warum denn nicht die Weinkarte?
Mhm.
Ja, warum denn diesen einstirnigen Gedanken fahren, ich muss alles kaufen, damit ich alles da habe? Nein, warum denn?
Mhm.
Wir alle verändern uns und so auch eine Weinkarte darf sich verändern. Und finde ich persönlich für mich ein angenehmer Ansatz. Ne?
Sehr interessanter Ansatz. Was wäre für dich eine ideale Größe? Also wo du sagst, da kann ich gut mitarbeiten, sowohl als Gast als auch als Sommelier?
Also als Sommelier finde ich, klar, es gibt natürlich die Sommeliers oder Weinkarten, die haben extrem viele Positionen und da lässt sich natürlich auch super mitarbeiten.
Mhm.
Aber für mich persönlich so 400, maximal 500 Positionen wären schon perfekt.
Was ja auch
viel
ist.
Weil du da schon auch... Ja, es ist unheimlich viel, aber es zeigt trotzdem oder es kann dann sich trotzdem den den gewünschten Wandel haben, mhm, oder die Bewegung einfach, aber du zeigst ja trotzdem, dass du irgendeine Stilistik in der Weinkarte wieder erkennst und siehst. Und ja, so finden auch viele kleinere Sachen oder auch größere Sachen, ist ja egal, viel mehr Anklang. Mhm.
Und warum jetzt nur eine Position Chianti?
Um ehrlich zu sein, habe ich mich seit meiner Ankunft in Bensberg aus Italien vollkommen rausgehalten.
Okay.
Weil wir in Bensberg ein italienisches Restaurant haben, die Trattoria Enoteca, und die hat natürlich, die haben nur italienische Weine. Mhm. Und Schloss Ortenberg. Mhm. Weil dass das Konzept ist, ne? Und deswegen habe ich da jetzt erstmal nicht das höchste Augenmerk drauf gelegt, weil die haben alles und nichts. Also da kriegst du auch einen wirklich tollen Sassiskaja aus den 80ern. Du kriegst einen schönen, frischen Pinot Grigio, der nicht Masse ist aus dem Regal, ne, was die Leute einfach auch wollen. Genauso wie sie auch manchmal einfach einen Lugana trinken wollen. Das ist vollkommen okay und gerechtfertigt in diversen Lokalitäten. Mhm. Und das soll es ja auch geben. Und deswegen habe ich mir, aber das werde ich auch nachhaltig so beibehalten, jetzt nicht die größte zusätzliche Italien-Weinkarte aufbauen wollen, weil natürlich auch viele Wochenendgäste da sind, die am Freitag bei der Enoteca sind, am Samstag bei uns. Mhm. Na, warum sollen sie jetzt zweimal die gleichen Weine haben? Ja? Und im Endeffekt ist es ja für beide Restaurants möglich, du pass mal auf, ich bin zwar hier im Italiener, aber ich will eigentlich einen Riesling oder einen Burgunder trinken. Mhm. Finden wir da was, dann kommen sie zu mir und nehmen die Weinkarte von mir. Mhm. Genauso wie ich sage, ja okay, ich bin jetzt nicht, habe nicht die größten oder die meisten Italien-Positionen, aber ich habe eine Enoteca und die haben alles. Na, dann machen wir es halt so, das ist doch kein Problem. Mhm. Im Endeffekt geht es ja darum, den Gast zufriedenzustellen, und wenn wir schon die Möglichkeiten haben, ja von beiden Karten irgendwo oder die Zusammenarbeit zu gestalten, ja, dann muss ich mir doch nicht noch zusätzlich mein Budget und meinen Keller vollknallen mit Italien, wenn er eh schon eigentlich voll ist in einem anderen Raum im gleichen Haus, ne?
Ja, ja.
Deswegen ist Italien ein bisschen dünner besetzt, trotzdem vertreten und ich glaube auch mit tollen Sachen. Mhm. Und wenn ich Italien bestelle oder aussuche, dann einfach Sachen, die die Enoteca nicht hat, die einfach, ja, was anderes ist. Genau.
Okay, keine persönliche Aversion.
Nee, um Gottes Willen, Italien ist super. Ich trinke es zwar auch selber privat zu wenig, aber finde ich enorm schön und auch ein wichtiges Weinland natürlich. Ne? Also,
und ich finde, hat eine Identität. Ich finde, das merkt man dem Chianti auch an. Also wenn du reinriechst, du hast diese Kirsch präsent eigentlich.
Ja.
Und genau. diese strahlende, man hat das Gefühl, als würde man die Sonne riechen. Also Sangiovese ist natürlich zum größten Teil Sangiovese. Ich meine, es ist ein bisschen Syrah mit drin.
Ja, und Cannolina oder wie das
genau, genau.
Ist, glaube ich, auch noch drin.
Jawohl.
Ja, genau.
Aber der Sangiovese ist schon aromprägend und er hat so eine eigene Identität, die großartig ist. Man riecht rein, man hat das Gefühl, man sitzt irgendwo im Urlaub.
Ja, ich weiß genau, was du mit der Sonne meinst. Das finde ich
so herrlich. Also gar nicht so dieses, so ein bisschen dieses Maraschino-kirschige, aber nicht alkoholische, schokoladige mit dabei.
Ja.
Auch diese ein bisschen Tabak.
Mhm. Ja. Tabak, bisschen Leder, aber wobei eher mehr Tabak als Leder. Finde ich super ausgewogen jetzt schon. Ich meine, wir müssen hier über Jahrgang 20 sprechen. Ne? Mhm.
Was schon leicht gereift, aber immer noch jung ist?
Genau. Und ich glaube, es ist super eingebunden alles in allem, ne? Und auch der Alkohol, der ist zwar da, aber der stört jetzt nicht. Ne? Abgesehen vielleicht vom letzten Glas, wenn man die Flasche alleine genießt, aber das ist jetzt nicht der wichtigere Punkt, sag ich mal.
Interessanterweise ja, finde ich, hat die Toskana so eine Ausstrahlung, was du nur in der Toskana findest. Also was eben auch nicht kopierbar ist in der Art, Form und Weise.
Mhm. Auf jeden Fall.
Was ich bei dem eigentlich so, finde ich, fast spektakulär finde, ist die Homogenität. Also dass du das, was du riechst, dann auch schmeckst. in der gleichen Intensität, in der gleichen Ausgewogenheit, in der gleichen Präsenz, in der gleichen Geschmackscharakteristik.
Ich bin gerade nochmal am Nachschmecken. Und hier muss ich sagen, ist das Burgunderglas für mich am schönsten gerade aktuell. Weil im Universal ist er zu dünnhäutig, zu eingesperrt und der Alkohol kommt mir nasal zu intensiv in die Nase, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube, perspektivisch gesehen, jetzt, wenn man den ganzen Abend übertrinken würde, sag ich jetzt mal, oder eine ganze Flasche alleine, wäre das Bordeaux-Glas auch hier wieder am spannendsten. Mhm. Aber aktuell für den jetzigen Trinkgenuss ist das Burgunderglas wirklich am präsentesten da, oder andersrum, der Wein ist am transparentesten, der ist am ehrlichsten aktuell, mhm. Mit allen Facetten und Nuancen, die er hat, Alkohol, Säure, Beerigkeit, Kraft auch, also ist jetzt nicht unbedingt der leichteste Wein, ne? Also Chianti Classico und, mhm. und nachhaltig gesehen ist für mich diese Kirsch-Tabaknote wirklich super, also finde ich klasse, mhm. Weil sich das wirklich, das ist wie so ein Zahnrad, ne? Also es geht ineinander ein und finde ich super.
Ich habe zwei Gläser, ganz bewusst zwei völlig konträre Gläser. Zum einen, also ich habe die Zier Vision Serie und da habe ich auf der einen Seite das Balance, auf der anderen Seite das Fresh, also das eine, was wie so ein Rieslingglas aussieht und das andere wie ein Burgunderglas. Normalerweise wäre ich intuitiv oder rein aus dem Wissen heraus, hätte ich auch ein Bordeaux-ähnliches Glas genommen für ein Chianti, eigentlich so fast blind, weil alles, was ich so von den Parametern kenne, weiß, würde für mich in ein Bordeaux-Glas reinpassen, auch jetzt bei dem Wein mit seinen 15 bis 18 monatigen Holzausbau und so weiter, also dieses Maskuline, das würde ich im Bordeaux-Glas bestätigt sehen wollen. Aber hier wollte ich den Wein so ein bisschen zerpflücken und auf der einen Seite von der Fruchtseite betonen, deswegen das Fresh-Glas, was die Frucht ganz krass herausarbeitet und wo ich ihn auch am liebsten mag, weil der Alkohol gefressen wird, weil diese Kirschigkeit so richtig herauskommt, ist für mich so die Kernkompetenz des Weines. Und im Balance-Glas, also in dem Burgunder-Glas, mag ich die Vielschichtigkeit, aber ich finde, dafür bräuchte ich Zeit, dafür bräuchte ich eine Stunde, um den Wein dann auch in dieser Vielschichtigkeit reinzunehmen und mich wie in so ein Aromen mehr fallen zu lassen. Das ist dann für mich wie so eine Aromenoper letztlich. Und jetzt, während wir probieren, mag ich dieses, der hat immer noch eine gewisse Frische, eine gewisse Frechheit, auch trotz der 4 Jahre. Und das, finde ich, kommt in dem Fresh-Glas so am ehesten heraus.
Okay, auch interessant, ja, auch gut. Ich weiß, glaube ich, was du meinst, ja. Ja, du hast einfach diese im kleineren Glas, also ob es jetzt bei dir das Fresh oder bei mir das Zalte Universal ist, du hast einfach diese frischeren Noten, ne? Diese kirschigeren, präsenteren Noten, was natürlich auch super schön ist für einen Wein, für einen Rotwein generell zu entdecken. Und das mit der Zeit, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du das in einer halben Stunde hier verkosten würdest im großen Burgunderglas, sag ich mal. Da ist natürlich schon was anderes. Es ist natürlich breiter aufgestellt, alles in allem, und vielleicht manche Nuancen, Geschmäcker im Wein ausweitender als jetzt im Fresh oder im Universalglas.
Ja. Interessanterweise sind beides Weine für mich. Also es gibt ja so Weine, da braucht man fast eine Speise zu, um den Wein aufzulösen und zu verstehen. Und die Weine sind sehr eigenständig. Sowohl der von der Teresa als auch der Chianti Isole und Lena. Es sind beides Weine, die für sich selber stehen.
Ja, genau. Hier kann alles, aber nichts muss. Nichts ist gezwungen bei diesen Weinen. Bei beiden, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Schön. Doch, tolle Geschichte. Beide Fläschchen und jetzt muss meine Frau Glück haben, wenn sie noch was bekommt.
Sehr schön. Wann ist für dich der perfekte Moment für Wein? Ist es nur mit Freunden zusammen oder hast du auch einen anderen, wo du sagst, Da geht mir das Herz auf. Mein vinophiles Herz.
Ach, manchmal. Ja, manchmal ist es der perfekte Moment, wenn du im Urlaub sitzt und ja. Wir hatten ihn jetzt auch gerade, diesen Moment, diesen anderen perfekten Moment, und im Pool sitzt und du sagst, boah, jetzt ein Glas Wein oder jetzt eine Flasche Champagner, ja, oder Schaumwein oder irgendwas, einfach, ja, weil das dann doch nochmal die besonderen Weinmomente sind, weil es einfach für uns nicht, als Gastronomen zumindest, nicht alltäglich ist, in einer tollen Poollandschaft im Urlaub ein tolles Fläschchen Wein zu trinken. Ja, das ist einfach ungewohnt, und dieses Ungewohnte macht es, glaube ich, dann noch mal interessanter, spannender und schöner. Mhm. Und wenn du den richtigen Partner dafür dann an der Seite hast, ist doch umso schöner.
Apropos ja, Urlaub,
man das in diesem Moment sein möchte. Mhm.
Apropos Urlaub und Ort, gab es für dich mal einen Weinladen, der dich total begeistert hat? Also sei es eine Weinbar oder ein Geschäft, wo du hättest einziehen wollen?
Ich fand's super, und ich muss gestehen, ich war letztes Jahr im Dezember erst in der Bar Freundschaft bei Willi und Shelly. Fand ich super, war voll, aber es war angenehm voll, ne? Weil die es einfach so super machen da in ihrem Laden. Dann hat's mich London unheimlich angetan, die letzten zwei Jahre, und Sager and Wild in der Hackney Road.
Kenn ich gar nicht.
Ist für mich... Ja, ich hab mir sagen lassen, das ist ein Touri-Spot, aber das fühlte ich gar nicht so. Ja. Absolut nicht. Wir hatten es ist wie so ein kleiner Schlauch, diese Bar.
Ja.
Und du sitzt auf super urigen Stühlen, urigen Tischen, wo Löcher in den Tischen sind, wo auch mal ein bisschen Edding verschmiert wird. Also wie so in so einer alten Kölschkneipe, sage ich mal, nur mit der wirklich tollsten Weinkarte für alles und jeden. Also die hatten Natur- und Orangewein drauf, die hatten die großen Burgunder, die hatten auch eine Kollektion Krug auf der Karte, die hatten aber auch einfache Spaßweine drauf. Also für jeden Mann oder Frau das Richtige.
Mhm.
Und da hat es uns so gefallen, wir haben ein bisschen gesnackt, so ein bisschen alles auf den Tisch drauf, Käseplatte, Wurstplatte, bisschen Dosenfutter, sage ich mal, bisschen hausgemachtes Sauerteigbrot, was ich ja auch schon bemerkenswert finde, dass die Brotkultur in England gar nicht so schlimm ist oder in London gar nicht so schlimm ist, wie anfangs erwartet. Also super, und dann einfach Spaß gehabt, und dann haben wir einfach nur noch Karten gespielt. Tolle Weine getrunken, und das sind doch super Momente, oder? Man muss nicht immer jeden Wein, wie du auch schon sagtest, komplett auseinanderpflücken, bis er leer ist, und dann den nächsten angehen. Man muss ihn auch einfach mal so, wie er ist, genießen, egal was es ist.
Ist es in so einem Laden und die das, Karte, oder ist es der Laden als solches, oder sind es die Gastgeber, die den Laden dann besonders machen? Also egal, ob in der Freundschaft, wo ich zum Beispiel finde, egal wie brechend voll der Laden ist, man hat nie das Gefühl, dass die Jungs absaufen. Oder das ganze Team absolviert. Die haben immer eine gewisse Lockerheit mit dabei und so dieses herrlich Routinierte.
Genau, finde ich genauso. Also Freundschaft, wie auch in der Hackney Road, finde ich persönlich, es entwickelt sich. Es ist alles in allem ein super Konzept, und so, wie sie es machen.
Mhm.
Und ich finde diese Konzepte super, ich würde es aber nie nachahmen. Mhm. Ja, dazu mal das. Und speziell jetzt in der Hackney Road, das war in der Bar Freundschaft anders, aber speziell in der Hackney Road habe ich mir natürlich, weil ich jetzt nicht jede Woche die Möglichkeit habe, in London unterwegs zu sein, habe ich mich natürlich vor meinem Aufenthalt in London informiert, wo gehen wir hin, wo sollten wir hin, wo müssen wir absolut gar nicht hin, wo lohnt sich's vielleicht, oder wo ist es einfach vielleicht mal ein Ausflug wert. Und da habe ich mir die Weinkarte natürlich als erstes angesehen in der Hackney Road und war da natürlich super angetan von. Dann habe ich mir Bilder von der Location angemacht, weil Gastgeber kannst du ja vorher nie beurteilen, wenn du sie nicht kennst und nie gesehen hast. Und das hat mich alles so ein bisschen gecatcht und getriggert, wo ich dann gesagt habe, ja komm, lass uns doch da einfach mal einen Abend hin und gut ist. Und also ich glaube, wir sind beide sternhagelvoll raus, aber hatten wirklich einen schönen Abend mit Kartenspielen und tolle Weine und jetzt auch nicht unbedingt das, was wir sonst immer trinken. Ne? Das war auch mal ganz schön. Und da hat's tatsächlich das Gesamtpaket gemacht, ne? Und in der Bar Freundschaft zum Beispiel, um jetzt nur mal zwei Namen zu nennen, wo es überall spitze ist, ne? Hast du einfach diese Vorahnung, Shelly und Willi machen das schon, ja? Kannst dich einfach reinsetzen, du hast einfach Spaß an dem Tag. Mhm. Weil die es eben mit so einer Lockerheit angeht, weil die mit einem bumsvollen, überfüllten, overbooked Laden eigentlich immer noch für jeden und für alles zu haben ist und alles da ist. Ne? Also vielleicht wartest du mal 10 Minuten länger auf dein Wasser oder Wein, aber okay, du und vielleicht sitzt du mal an der Fenstersimse, bis mal der nächste Platz an der Bar frei wird. Aber ich glaube, dort ist das absolut nicht schlimm und da muss es auch nicht entschuldigt werden, weil da ist es einfach so. Ganz einfach. Und wenn was so ist, finde ich es, ist es gewollt und ist es auch schön und ja.
Suchst du die Weine da selber aus oder lässt du die empfehlen, wenn du in so einem Laden bist?
Ja, ich mache das eigentlich viel zu selten, mir Weine empfehlen zu lassen, weil die Weinkarte meistens so toll ist, wo ich mir sage, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, ne? Eigentlich müssten wir da mal wirklich sagen, hier, pass mal auf, das und das trinken wir sonst. Muss das nicht sein, aber in eine gewisse Richtung und mach einfach mal. Ne? Das müsste eigentlich viel mehr passieren, aber irgendwie schaffe ich es fast nicht. Ja? Ich versuche auch immer, die Entscheidung von mir zu tragen, dass ich nicht immer die Weine aussuche. Ne? Weil, also wenn ich mit meiner Frau essen bin, dann muss ich es aussuchen oder wir machen es ja meistens so, wir trinken dann Minimum 2 Flaschen, weiß mache ich, rot macht sie. Und wenn es dann noch was zwischen ist, dann machen wir halt gerade das, was einem einfällt oder dann halt Sommelier's Choice so nach dem Motto oder was weiß ich. Mit meiner Familie sowieso ich, ne? Muss, das ist gesetzt, das ist, ja, aber die haben trotzdem auch ihre Vorgaben, wo ich mich dran halten muss. Und ja, bei allem anderen macht so ein bisschen, also wenn wir zu viert essen gehen, jeder eine Flasche, das ist ja in Ordnung, ne? Und danach gucken, wo die Reise hingeht.
Aber kein Weinmenü.
Das viel zu wenig. Ich persönlich mache das nicht, nee. Okay. Ich mache das nicht, weil ich ja jeden Tag damit zu Gange bin, zu Genüge wahrscheinlich. Und ich dann einfach, wenn ich essen bin, egal ob es jetzt eine Weinbar oder ein Sterne-Restaurant ist, ich möchte mich dann auch einfach mal nicht nur um den Wein kümmern, weil ich weiß genau, wie ich bin, wenn mir der Sommelier oder die Sommeliere dann einen Wein einschenkt zu dem Gang, dann fange ich wieder an zu arbeiten. Und das muss nicht sein. Man muss auch mal den Abstand zum alltäglichen Beruf bekommen, obwohl man ja eigentlich essen geht mit dem, wo man, also was man ja gerne macht, ne? Aber ich finde, man muss den Abstand dann auch mal bewahren und auch beschützen zum ständigen Denken über Wein.
In der Spirituosenwelt ein neues Produkt zu etablieren, scheint oftmals fast unmöglich. Und gerade im Whisky-Bereich, da das Expertentum hier weit über die Wissensebene hinausgeht, gleicht es einem Wunder, wenn man sich so wie Heaven's Door Whisky binnen kürzester Zeit im Premium-Whisky-Segment etablieren kann. Mitverantwortlich für den Erfolg der 2018 begründeten Marke ist kein geringer als der Superstar Bob Dylan. Und Bob Dylans Engagement ist hier nicht nur die Namensgebung, sondern auch eine aktive Beteiligung an der Auswahl und Entwicklung der Whiskys. Heaven's Door hat eine eigene Distillerie in Nashville, Tennessee, einem historischen Zentrum der Whiskyproduktion. Der Produktionsprozess kombiniert moderne und traditionelle Techniken, um die natürlichen Aromen und die Qualitäten des Whiskys zu bewahren. Die Marke legt extrem großen Wert auf Nachhaltigkeit, verwendet recycelte Materialien für Verpackung und Flaschen und bietet ihre Whiskys in limitierten Auflagen an, um die Exklusivität zu bewahren. Heaven's Door hat sich bereits in der Fachpresse und bei Kennern einen außergewöhnlichen Ruf erarbeitet. erarbeitet und gilt als einer der interessantesten neuen Whiskys auf dem Markt. Bob Dylan hat sich für die Herstellung Experten wie Ryan Perry und Mark Bushala ins Boot geholt. Jede Flasche ist mit Metallarbeiten verziert, die Dylan selbst in seinem Studio Black Buffalo Ironworks entworfen hat. Die Whiskys haben bereits etliche Auszeichnungen gewonnen, unter anderem bei der San Francisco World Spirits Competition und der legendären International Wine and Spirit Competition. Unbestritten begründet sich der schnelle Erfolg dieses Whiskys durch den riesigen Namen von Bob Dylan. Aber, und das finde ich viel wichtiger, der nachhaltige Erfolg fundiert aufgrund dieser außergewöhnlichen Qualität. Bei Heaven's Door verwendet man nur hochwertigste Zutaten wie Quellwasser aus Tennessee und sehr sorgfältig ausgewählte regionale Getreidesorten. Die Reifung erfolgt in einem kontrollierten Umfeld und die Whiskys werden weder kalt filtriert noch gefärbt, um ihre natürliche Reinheit zu bewahren. Die Produktpalette umfasst Tennessee Straight Bourbon, Double Barrel Whisky und Straight Rye Whisky. Der Tennessee Straight Bourbon wird aus einer Maische von mindestens 70% Mais hergestellt und reift mindestens 7 Jahre in amerikanischer Eiche. Der Double Barrel Whisky ist eine Mischung aus 3 verschiedenen Whiskys, die für ein weiteres Jahr in neuen Fässern reifen, was ihm Tiefe verleiht. Am meisten begeistert mich derzeit aber der Straight Rye Whisky. Der Straight Rye reift in speziellen Toasted Oak Cigar Fässern, die aus französischer Eiche gefertigt werden. Diese Fässer verleihen dem Whisky ein einzigartiges und komplexes Geschmacksprofil, das ihn von jedem anderen Rye Whisky abhebt. Im Vergleich zu herkömmlichen Rye Whiskys zeigt der Straight Rye von Heaven's Door eine deutlich erhöhte aromatische Komplexität. Die Herstellung erfolgt in kleinen Chargen, was die Qualitätskontrolle optimiert und ein hohes Maß an Sorgfalt bei jedem Schritt des Prozesses garantiert. Der Geschmack des Straight Rye ist geprägt von einer ausgewogenen Mischung von Orangenblüten, Koriander und Gewürzen. Diese Kombination sorgt für ein intensives und dennoch harmonisches Geschmacksprofil, das sowohl Kenner als auch Neulinge in der Welt der Rye Whisky beeindruckt. Der Whisky hat einen Alkoholgehalt von 46 Volumenprozent, was ihm eine kräftige Präsenz verleiht, ohne, und das ist das Besondere, die feinen Geschmacksnuancen zu überdecken. Super, begeistert zu sein ist das eine, aber was ist Rye Whisky eigentlich? Rye Whisky, auch Roggen Whisky genannt, zeichnet sich durch seinen, sagt der Name schon, hohen Roggenanteil in der Maische aus. In den USA muss der Roggenanteil mindestens 51% betragen, um als Straight Rye Whisky bezeichnet zu werden. Der Rest der Maische besteht aus Mais oder Gerstenmalz. Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist, dass Straight Rye Whisky mindestens 2 Jahre im neuen, ausgebrannten Eichenfässern reifen muss. Eine längere Reifung ist oft üblich und kann die Komplexität und Intensität der Aromen weiter vertiefen. Geschmacklich rieb sich Rye Whisky ganz deutlich vom Bourbon ab, der einen höheren Maisanteil hat. Rye Whisky ist dafür bekannt, ein kräftigeres, würzigeres Profil zu besitzen. Man kann ihn fast immer an seinen pfeffrigen Koriandernoten erkennen, an seinen Zitrusfruchtaromen und an seiner lebendigen, prägnanten Frische. Die Herstellung von Rye Whisky ist wesentlich aufwendiger als die von Bourbon, da Roggen viel schwieriger zu verarbeiten ist. Roggen hat eine höhere Klebrigkeit und kann während der Maische und Fermentation mehr Herausforderungen mit sich bringen. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Rye Whisky in den letzten Jahren ein Revival erlebt, insbesondere durch die Craft Distilling Bewegung, die diese traditionelle Spirituose wiederentdeckt und neu interpretiert hat. Und einer der Wegbereiter derer war Heaven's Door. Die Geschichte des Rye Whisky ist eng mit der nordamerikanischen Kolonialgeschichte verbunden. Im 18. Jahrhundert war Rye Whisky die bevorzugte Spirituose der Ostküste, vor allem in Staaten wie Pennsylvania und Maryland, die lange Zeit als Hochburg der Rye Whisky galten. Mit der Prohibition in den 1920er Jahren erlitt der Rye Whisky jedoch einen herben Rückschlag, von dem er sich erst in den letzten Jahrzehnten wieder erholte. Insgesamt und allgemein bietet Straight Rye Whisky ein komplexes und vielseitiges Geschmackserlebnis, das sich sowohl pur als auch in Cocktails hervorragend genießen lässt. Er hat sich mittlerweile fest in der Premium Whisky Kategorie etabliert und genießt eine wachsende Fangemeinde unter Kennern und Neueinsteiger gleichermaßen. Und um diesen Whisky zu verstehen, ist das Beste nicht gut genug. Und einer der Besten ist der Straight Rye Whisky aus dem Hause Heaven's Door. Vielen Dank für das tolle Geschmackserlebnis und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was wärst du geworden, wärst du kein Sommelier?
Ich wollte immer was Kaufmännisches machen, weil meine Eltern dann im Nachhinein auch kaufmännisch sind. Mhm. Und irgendwie hat mich das, keine Ahnung, man sucht ja immer irgendwo Vorbilder oder sonst was.
Ja.
Oder Sachen, ja, ne, also nicht unselten ist es dann so, was die Eltern machen, das kommt dann schon auch irgendwo in eine eigene Richtung. Mhm. Und dann hat mich nach meiner Schulausbildung meine Mutter eigentlich in die Gastro geschickt und gesagt, du weißt nicht, was du machen willst. Gehst noch weiter zur Schule, machst eine Ausbildung und sonst was. Und auch da weiß nicht richtig, was ich machen will. Du gehst jetzt dorthin und machst eine Woche Praktikum und Feierabend. Mhm. Und das war bei uns im Dorf ein Hotel und Restaurant mit das beste Restaurant. Und da hat es mir so viel Spaß gemacht. Und das ist so nachhaltig in Erinnerung geblieben, wo wir eigentlich nach der Hälfte des Praktikums schon gesagt haben, pass mal auf, hier und irgendwo anders und so schnell als möglich.
Ist ja schön.
Und so bin ich zum Beruf gekommen. Ja. Mhm.
Aber ja. Wenn du jetzt nochmal die Chance oder den Zwang zum Wechsel hättest, was wärst du? Wärst du kein Sommelier?
Ich möchte diesen Zwang gar nicht. Ich möchte nichts anderes sein und werden wollen zum aktuellen Stand. Und ich will auch mich nicht umschulen lassen. Habe ich gar keinen Bock zu. Ist mir bin ich zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist ja schön, wenn man seine Berufung gefunden hat. Das finde ich großartig.
Ja, ja, ja. Weil es ist ja nicht nur der Wein. Es ist ja alles. Es ist die Kommunikation mit den Gästen. Es ist dann, wenn man mal unterwegs wird, diese Verbundenheit, obwohl man sich ja gar nicht so oft sieht, weil ja jeder in seinem eigenen Restaurant, in seinem eigenen Kosmos irgendwie ist. Und wie viele tolle Sommelier-Freundschaften gibt es, wo du aber Tausende von Kilometer oder Hunderte von Kilometer eigentlich entfernt bist und dich vielleicht maximal ein, zwei, dreimal im Jahr siehst. Mhm. Und das finde ich so schön. Ich finde die Gesellschaft um dieses Ganze drumherum, Gastronomie oder Kulinarik und Wein, super schön. Familiär leben wir es, privat leben wir es, wir leben es und wir sind es einfach auch mit Leib und Seele. Manchmal natürlich würde man diesen Tag verfluchen, warum muss ich jetzt zur Arbeit, warum heute, warum jetzt, warum so, aber das ist ja in jedem anderen Beruf auch so. Ne? Und ich könnte mir nicht vorstellen, 8 Stunden lang auf dem Sessel zu hocken oder auf dem Stuhl und in diese Röhre zu glotzen und mir einen Silberblick kloppen zu lassen von lauter E-Mails oder sonst was. Das ist für mich aktuell nicht vorstellbar und dafür habe ich viel zu viel Spaß und Ehrgeiz und für diesen Beruf.
Hattest du ein Vorbild?
Ja, Desiree Steinheuer.
Toll.
Ja, also der ich eigentlich alles zu verdanken habe, oder was heißt alles, aber sehr, sehr, sehr viel. Das ist mein Vorbild und eigentlich hatte ich nur Vorbilder, also alle, die mit ich sag jetzt mal weiblichen Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von Lehrbach bis zuletzt natürlich Bärbel, waren irgendwo in irgendeiner Weise Vorbildsfunktion. Jeder auf ihre ganz eigene und persönliche Art und Weise. Bei Desiree ist es dann halt einfach was Persönliches, Freundschaftliches, Familiäres dann einfach noch. Und weil wir einfach die längste Zeit miteinander verbracht haben. Ne? Und also schon als ich dort gearbeitet habe, war das Freundschaftliche immer da. Wir haben uns immer auch privat getroffen, wir sind immer auch mal zusammen irgendwo hingefahren, natürlich auch mit Christian dann alles zu dritt oder sonst was oder auch mit anderen Freunden alles zusammen und das hat sich jetzt, nachdem wir wieder zurückgekommen sind nach Köln, auch nochmal verstärkt und nochmal mehr gefestigt, also das ist ja auch so eine Sache, ja, man hat ja immer irgendwo so diesen Freundeskreis, wo man gerade ist. Und wenn man dann halt nicht mehr dort ist oder der oder diejenige nicht mehr dort ist, dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Mhm. Und das war dort niemals so. Und genauso ist es aber auch mit meinen Lehrchefs. Also die haben 6 Kinder und sie sagten auch immer, ich bin das 7. Kind. Das Haus steht immer offen für mich. Und das ist ja sowas Fantastisches in der Gastronomie, ne, wo ja so schnelllebig ist, wo ja manchmal du ja auch nur ein Jahr irgendwo bist, um einfach viel zu sehen, Karriere zu machen, sonst was. Drum, ja, also eigentlich, ob es die Irene K. war, ob es die Desiree oder Gabi Steinheuer war oder eine Bärbel Ring, ich bin allen unheimlich dankbar für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Mhm. Aber irgendwo sind alle ein gewisses Vorbild gewesen. Toll. In verschiedenen Situationen.
Schön, wenn man das so sagen kann. Also ja, großartig.
Finde ich auch.
Und perspektivisch hättest du, jetzt bist du gerade erst angekommen, aber wenn du eine Stage für einen Tag, eine Woche in irgendein Laden deiner Wahl historisch oder aktuell machen könntest als Sommelier, welcher wäre das? Wo würdest du gerne mal für eine ganz kurze Zeit arbeiten?
Also ich glaube, in Asien würde ich mich gerne mal sehen, hier im Odette oder so, drei Sterne. Ich würde mich aber auch in Kalifornien mal eine kurze Zeit sehen. Hier ist Benue oder das French Laundry, aber auch bei Aldo Somme im Le Bernardin oder auch nur in der Weinbar. Ich glaube, sowas ist schon nochmal ganz cool, weil das einfach nochmal was ganz anderes ist, wie wir hier das Ganze in Deutschland handhaben oder auch leben oder wie es auch die Gäste leben, ne? Das wäre, glaube ich, schon nochmal ultra interessant, weil natürlich auch das Weinkarten sind, da legst du dich nieder. Ich meine, haben wir in Deutschland auch, aber ja.
Stellst du es dir dort verbissener oder ernsthafter oder lockerer vor?
Oh, ich glaube, in Asien oder generell, ja, ich ein bisschen verbissener, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also das, was ich bisher erlebt habe, und ein Freund von mir war auch schon im Queens in San Francisco, drei Sterne. Da heißt schon so, hier, wenn die Soße noch ein Millimeter weiter an den Rand geht, dann war das dein erster und letzter Tag hier, ne? Also war ja früher auch so hier. Ich meine, heute ist das nicht mehr so schlimm, glaube ich, im deutschsprachigen Spektrum. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch sehr, sehr, sehr viel auf Perfektion gelegt wird, auf Regeln, auf Standards und sonst was, ne? Wobei da das hier bei uns, also ich kann es jetzt ja nur aus den Läden, wo ich gegessen habe oder auch gearbeitet habe, sagen, dass das schon auch irgendwo auf dieses natürlich auch Standard, also jeder Betrieb soll den Standard haben und eine Servicequalität. Aber es war schon auch viel Individualität bei von Person zu Person, ne? Weil jeder auch natürlich seine eigene Person sein soll und darf. Das ist natürlich hier in Deutschland dann so.
Und Endziel Winzer?
Nee.
Kein eigenes Weingut, irgendwann perspektivisch.
Nee. Okay. Ich kauf und verkauf und trinke dann lieber. Also höchsten Respekt an jeden Winzer, egal wo und wie und wann.
Ja.
Aber, ja, ich weiß nicht.
Wenn ich dir einen schenken würde, wo wäre das?
An der A.
Ach doch.
Da sind wir schon wieder, ja.
Schön.
Ja, doch. An der A, ja.
Hast du dein Herz verloren?
Ja, tatsächlich.
Toll.
Gefunden und dann auch verloren, ja. Tatsächlich. Dort gelassen einfach. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, irgendwo schön in Italien, Toskana oder in der Provence und sonst irgendwas, ne? Wenn man dann vielleicht auch irgendwo den Hintergrund hätte, ja, ich muss den Wein ja dann eigentlich gar nicht machen, dann kann ich mich ja da auch in die Sonne legen und das Weingut läuft schon. Vielleicht, ne? Aber wenn ich was habe, dann möchte ich es auch machen, ne? Also, genau. Wenn ich was bekomme oder sonst irgendwas, dann möchte ich das auch ausspielen und dann möchte ich da schon noch meine Fingerabdrücke, Fußabdrücke hinterlassen und so ein bisschen mitwirken.
Ist die A für dich unterschätzt? So in der allgemeinen Präsenz?
Ja, ja, vollkommen. Also generell deutscher Rotwein wird ja noch von vielen Gästen unterschätzt. Was heißt unterschätzt? Ich glaube, war schon mal besser, als es jetzt wieder ist, war aber auch schon mal schlechter, als es jetzt wieder ist. Gibt aber auch noch viel andere unterschätzte Weinregionen oder zum Länder, Beispiel? Die man vielleicht auch einfach gar nicht so. Also Slowenien beziehungsweise ganz Osteuropa finde ich ein bisschen unterschätzt, weil man vielleicht immer so ein bisschen dieses Denken hat, ja, aus Osteuropa kommen doch nur Massenweine oder sonst irgendwas. Aber wenn wir mal ehrlich sind, aus Italien, Frankreich und auch Deutschland, überall kommt Massenwein her. Das hat nichts mit dem Land oder mit der Ländergruppierung zu tun. Und wenn man sich mal auch mit den einzelnen Regionen beschäftigt, was jetzt mal ein bisschen out of the box ist, was Osteuropa ja einfach ist, dann findet man da super Produkte, egal in welchem Spektrum. Also es gibt unheimlich schöne Sachen aus Slowenien, die auch wirklich dem Burgund nahe kommen. wenn man da jetzt mal die Chardonnay-Traube vergleicht, aber auch aus, keine Ahnung, Rumänien ein bisschen was Natürlicheres oder Orange-mäßigeres, wenn man darauf steht, also Kroatien, Tschechien, die spielen alle eine Rolle und ja, also klar, auch Brasilien, Argentinien oder so, die Länder, die spielen natürlich auch irgendwo mal wieder eine Rolle, aber oder Peru oder sowas, aber da, man muss halt auch immer irgendwo Step by Step machen. Ne? Man kann ja nicht immer von heute auf morgen alles haben und sich über alles das Wissen aneignen, man muss ja irgendwo anfangen. Und ich glaube, in den jungen Jahren, die ich mich noch in der Sommelierie befinde, war es jetzt halt erstmal Osteuropa, sag ich mal. Und der Bodensee, um meine Heimat hier nochmal zu repräsentieren, die ist sehr unterschätzt, weil es aber auch lange sehr langweilig war einfach.
Okay.
Finde ich.
Und die Langeweile hat aufgehört?
Ja. Meiner Meinung nach hat die Langeweile aufgehört mit 3-4 Top-Winzern dort jetzt, die wirklich Qualität, Spannung und Spaß einfach in die Flasche bringen.
Was wären da deine Favoriten?
Also der Simon Hornstein aus Nonnenhorn vom Seehaldenhof, das hieß früher Hornstein am See. Dann der Jonas Kurek im gleichen Ort. Mhm. Der hat auch bei Huber und Fürst gelernt. Also man sollte meinen, der weiß, wie man eine Traube vergären könnte, können lassen, tut. Und ja, der Johannes Aufrecht, ne? Überwältigendes Weingut, viel Hektar, aber er macht da einfach schöne Sachen draus, gerade mit seiner eigenen Linie von Hauen, von Krähen und sein Winzersekt finde ich super. Und dann nochmal, das ist aber eher verbreitet im Süden, so maximal bis München, Stuttgart, der Sebastian Schmidt vom Schmidt am Bodensee, vom Weingut, auch super. Ist ein bisschen einfacher, ist nicht zu komplex, aber auch tolle Qualitäten. Finde ich super und die zeigen wirklich mal, wie das Terroir und die Traube und nicht das Müller-Thurgau, Grauburgunder und Chardonnay gleich schmecken muss. Ja, weil's die Schwaben halt einfach so wollen, so ein bisschen. Ne? Also,
und ich finde auch, also gerade Osteuropa völlig, also unterbetrachtet oder unterbewertet oder es gibt teilweise so starke Individualitäten, dann eben auch Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Man bekommt es halt nirgends, genau. Oder ist eben auch manchmal nicht bereit, den entsprechenden, auch wirtschaftlich Mehraufwand für die manchmal besonderen Weine zu bringen. Wenn man immer das Gefühl von einer anderen Wertigkeit hat oder sonstiges, sollte man einen großen Fokus drauf legen. Ich glaube, da passiert in den letzten 10 Jahren unglaublich viel. Aber ich habe auch sehr, sehr wenig Trinkerfahrung dort.
Finde ich auch. Ja, natürlich. Aber ich glaube, es liegt auch immer so ein bisschen im Zusammenspiel von Händlern und Sommeliers oder Wein. Leuten generell, ne? Weil ohne Händler kriegt man ja viele Sachen gar nicht nach Deutschland. Ist einfach so, ne? Weil, also gerade bei mir ist es ja so, ich habe jetzt nicht jede Woche Zeit, 4 Tage unterwegs zu sein und einen Tag im Restaurant zu stehen. Das geht halt nicht. Das ist so läuft das Spiel halt nicht. Und man muss sich dann schon auch Urlaube, freie Tage dafür nehmen. Und aber ehrlicherweise gesagt, sind Urlaube auch mal da zur Entspannung. Und ich versuche auch schon, es bleibt dann auch oft mal beim Versuch, Urlaub mit meiner Freundin in der Weinregion zu machen, aber sie beschützt dann einen auch so und sagt, nee, jetzt ist Urlaub, da, du brauchst nicht alle 2 Tage in ein anderes Weingut zu reisen, so, das gibt's halt einfach im Urlaub mal nicht. Erst rege ich mich darüber auf, danach bin ich sehr dankbar, einfach auch um runterzukommen, ne? Und die freien Tage, die sind natürlich auch wichtig füreinander, aber auch einfach mal, um selber runterzukommen. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger, wo man halt unterwegs ist. Und dann ist man einfach auf die Händler auch angewiesen, finde ich. Ne? Auf die Händler, die einem was zeigen wollen. Aber man muss auch offen dafür sein.
Ja, es ist die Balance darin und eben das Zusammenspiel davon. Ja. Aber Balance, ein Ausgleich, hast du einen Ausgleich? Hast du ein Hobby? Hast du einen Sport? Hast du irgendwas, was dich aus deiner schon sehr intensiven Tätigkeit mit den alkoholfreien, mit dem Wein rausholt?
Also Sport ist bei mir relativ dezent. Jeder, der mich kennt, weiß das auch.
Lädt dich nicht zur Joggingrunde ein.
um Gottes Willen. Ich versuche mich in Bewegung zu halten, aber wie gesagt, es klappt nicht so gut wie gewünscht. Aber Ausgleich, also ich freue mich natürlich über jede Zusammenkunft von Wein und mit Freunden, aber ich freue mich auch einfach mal nur, wenn das Wetter schön ist, durch die Stadt zu bummeln und nichts mit Alkohol zu tun haben oder mit Wein oder sonst was, sondern auch einfach mal Mensch zu sein, einfach mal ein Otto-Normalverbraucher zu sein, sich auch mal eine neue Hose zu kaufen oder auch mal generell einkaufen zu gehen, ob es für den Kühlschrank oder sonst was ist. Aber auch ein Ausgleich ist natürlich, sich in irgendeine Komfortzone zu hocken, was Leckeres zu essen und zu trinken. Ja? Also ich habe den Montag für mich persönlich, es klappt natürlich auch nicht immer, als Schnitzelmontag deklariert, einfach auch auf den Boden wiederzukommen. Ne? Ein schönes Schnitzel und ob es jetzt ein Kölsch hier in Köln bei ist oder ein Fläschchen Champagner oder Wein, vollkommen egal, aber diesen oder auch mal einfach nur eine Limonade, eine leckere, einfach auch mal, ja, um nicht nur zu Hause zu sein, arbeiten zu fahren, sondern auch mal ein bisschen rauszukommen und ja, die Seele baumeln zu lassen, so ein bisschen dieses Ungezwungene in den Tag reinleben. Ich glaube, das ist mein
Welcher Aufwand. Wein wärst du? Wenn du ein Wein wärst?
Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage.
Ja, schwierig.
Ich glaube, das könnten andere, das könnten andere wahrscheinlich besser beurteilen.
Das weiß ich nicht. Also es ist ja dann immer, wie die anderen dich sehen, aber ob das in der Eigenausstrahlung dann genauso
ich
ist?
Ich glaube, gut edel ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Vergleich für mich. Und manchmal unterschätzt, unterschätzte Rebsorte oder Wein kann unheimlich frisch und neu sein für manche Gaumen, kann aber auch unheimlich komplex werden, vielschichtig, breit aufgestellt, da jetzt mal mein Bauch ausgelassen von. ich glaube, gut edel, damit könnte ich mich anfreunden.
Also es ist eine Rebsorte, die man wirklich kaum auf dem Schirm hat. In deinem Heimatort wahrscheinlich nochmal ganz anders. Also da lebt man ja noch anders mit der Rebsorte, aber hier ist es interessante Rebsorte. Sollte man öfters mal betrachten, beachten und sich öfters mal drauf einlassen. Das ist in diesem, ich möchte fast sagen, Riesling-Fanatismus ja immer so ein bisschen schade, dass man sich selber so fokussiert auf eine Sache konzentriert und die große, weite Welt manchmal außen vor lässt.
Genau. Also es gibt viele Rebsorten, die oder Weinregionen oder Weine, die einfach untergebuttert werden auch, ne? Auch von der früheren Zeit oder auch vielleicht irgendwann mal die, wo eine Zeit wieder kommt. Also wer verspricht uns denn, dass das Burgund nicht auch irgendwann mal in 100 oder 200 Jahren, wo wir alle nicht mehr da sind, auch mal verpönt wird, ne? Wegen irgendwas. Kann ja sein, weiß man ja nie, ne? Und so ist es mit der Gutedel oder auch mit der Trollinger Lemberger Geschichte, wenn man jetzt mal den süddeutschen Raum betrachtet, so, ne? Ist ja alles, Lemberger? Nee, kommt mir gar nicht ins Glas. Aber alle trinken sie und saufen sie wie verrückt in Blaufränkisch. Auch witzig. Aber Gutedel, ja, kann viel, muss aber nichts,
sag ich. Ich finde gerade in Bezug Burgund, es braucht nur ein, zwei Skandale, dann ist das Image nicht selten einer Weinregion nicht mehr ganz so hoch angesiedelt und sowas kann natürlich dort auch passieren, was dann viele großartige Produzenten wahrscheinlich in Mitleidenschaft ziehen würde. Aber das ewige Siegertreppchen ist auch dort nicht garantiert.
Ja, ich glaube, im Burgund verzeiht man auch mal vieles.
Das ja, also ja, bis es zum Imageabbau kommt, braucht es bestimmt einiges. Das ist auch nicht alles Gold, was aus dem Burgund irgendwie herausglänzt.
Nee, um Gottes Willen, also einer der renommiertesten Weingüter, die, also zwei, drei Jahrgänge habe ich nicht trinken können oder hat mir einfach nicht geschmeckt, ne? Jetzt wird es wieder besser und aber es soll natürlich auch nicht so sein, dass wenn man mal einen Patzer macht, dass man gleich weg vom Fenster ist, aber man muss sich schon auch, das ist ja bei uns genauso, in der Sommelierie oder auch in der Küche, es soll schon jeder Tag wichtig sein. Egal, ob man nur spritzen geht, ob man umflügen geht oder lesen geht oder vinifiziert. Ne? Bei uns im Restaurant ist auch jeden Tag ein Champions-League-Finale. Egal, ob ein Tester da sitzt oder nicht. Ja, Tester kommt einmal im Jahr und bewertet uns, aber die Gäste bewerten uns jeden Tag. die sagen jeden Tag, es war gut oder es war schlecht.
Genau, also
und da musst du
einfach sind ja performen. Die täglichen Tester, die dich manchmal und gerade eben auch mit den heutigen Publikationsmedien, Möglichkeiten und Medien, wirst du ja jeden Tag bewertet. Also sei es durch irgendwelche Google-Blabla-Bewertungen oder durch Insta-Post oder sonstiges. Du bist ja jeden Tag im Fokus und wirst jeden Tag prominent dargestellt.
Und das sind für mich die viel wichtigeren Tester. Also klar, es ist schön, jeden Tag ins Haus zu kommen und da steht eine 2-Stern- oder auch mal eine 3-Stern-Plakette oder auch eine 1-Stern-Plakette. Das ist alles schön und gut und das hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil, würde ich behaupten, gerade in der Großstadt oder in der Nähe von einer Großstadt. Aber der dir doch dein Gehalt zahlt, das ist doch der Gast. Und wenn der Gast nicht zufrieden ist oder auch dein Trinkgeld, und sagen wir ehrlich, wir alle oder wir Gastronomen, wir leben ja auch teilweise mit dem Trinkgeld und vom Trinkgeld. Das ist viel, viel, viel wichtiger und ich verstehe dann auch manche Situationen nicht. Oh, da ist eine einzelne Person, könnte Tester sein. Jedes Essen, jede Situation muss tops von ihr sein. Sag ich, ja, muss es, aber bei jedem anderen Gast auch. Mhm. Bei jedem anderen Gast auch, der muss doch wiederkommen, das ist doch das Ziel, mit Spaß wiederkommen, im besten im nächsten Monat oder zumindest wenn es nächste Menü ist, 4-mal im Jahr, 5-mal im Jahr, das ist doch das Ziel, und nicht, ja, klar ist alles andere auch wichtig und Tester sind unheimlich wichtig und dass man einfach auch den Fokus vom Restaurant nicht verliert, aber die Gäste, das ist das Wichtigste, den musst du zufrieden.
Hattest du mal ein unvergessliches Sommelier-Erlebnis? Also sowohl gut als auch schlecht?
Also ein unvergessliches Sommelier-Erlebnis war auf Sylt.
Ja.
Da sind ein paar Tschechen angereist und die haben schon, die ganzen Gespräche hat Bärbel geführt. Ich habe die ganze Geschichte dann 2 Jahre hintereinander ausgeführt. Die haben, ich glaube, für 2 Tage 30 Flaschen DAC vorbestellt.
Oh wow.
Und darüber hinaus noch Kosterie und Krug und alles Mögliche auch noch im weißen Bereich. Und das erste Jahr weniger als das zweite Jahr sogar noch. Und da habe ich wollten die eine Verkostung machen. Ne? Und die habe ich dann halt durchgeführt, mit Bärbel natürlich organisiert und alles Mögliche. Und da, die wollten auch die Flaschen natürlich vorher geöffnet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir uns aber auch einfach mal ein paar Stunden Zeit, öffnen die Flasche und gehen die wirklich mal durch. Und nicht durch, wie ich öffne die Flasche, ist es sauber, okay, ich schenke ein. Was man ja im Service einfach mal so macht. Ne? Man hat ja gar nicht die Ruhe oder die Zeit oder auch den Kopf dafür, jetzt wirklich mal an einem so besonderen Wein dran festzuhalten. Und das war schon krass, wie sich zum einen die Geschmäcker von uns beiden unterschieden haben, wie vielleicht die Bewertungspunktzahlen, wo ich jetzt nicht unbedingt da der größte Freund für bin, unterscheiden, aber trotz allem irgendwo diese Ähnlichkeit von unseren Expertisen dann herausgestellt hat und wie auch die Weine sind aktuell, was sie brauchen, wie lange sie können oder halt auch nicht. Und das alles einfach, also wer probiert denn 30 Flaschen Conti an einem Tag oder ein paar Stunden durch? Welcher junge Sommelier, sage ich jetzt mal noch, in meinem Alter, ne? Also das, da bin ich erstmal sehr, sehr dankbar für, um die Gelegenheit, um die Situation. Aber natürlich gibt es auch einem unheimliche Erfahrungen gerade in diesem Weingut, in der Domain. Mhm. Das war schon krass. Das war ganz, ganz toll. Auch alle anderen Weine, die sie getrunken haben.
Konntest du den Wein, deren Besonderheit abgewinnen? Also konntest du es greifen, konntest du es nachempfinden, konntest du den Kult nachempfinden, den Geschmackskult?
Ja, konnte ich. Mhm. Ich verstehe den Hype, der seit einigen Jahren und vielleicht auch noch einige Jahre laufen wird um dieses Weingut, um diese Domain, um diese Weine, das ist alles nachvollziehbar. ob es jetzt der beste Wein der Welt ist, will ich nicht beurteilen müssen, weil es Geschmäcker einfach verschieden sind, wie jetzt schon so oft betont. Und Leute, die, und es hat natürlich auch immer was Finanzielles bei, wenn ich die finanzielle Möglichkeit hätte, mir jeden Tag oder jede Woche ein DAC leisten zu können, würde ich es trotzdem nicht machen, weil die Wein einfach mit dem Wissensstand, den ich habe, viel zu groß ist. Viel zu weitschichtig, selbst im Burgund. Auf der ganzen Welt gibt es so tolle Weine, egal ob die jetzt das oder das kosten mögen. Es gibt zu viele schöne Sachen, um nur noch diese drei Buchstaben zu trinken. Das ist meine Meinung dazu. Andererseits lohnt sich natürlich so eine Flasche auch, ne? Egal ob es jetzt ein Premier Cru ist oder dann halt weiter auf die Grand Cru zu gehen. Und ich finde es schön, dass jede Lage einfach seinen ganz, ganz eigenen Charakter hat und du den auch rausschmeckst. Na, den schmeckst du wirklich raus, das kann man schon sagen.
Hast du noch Ziele und Wünsche?
Ja,
du bist ja auch ziemlich am Anfang deiner Karriere in dem Sinne, aber irgendwas, genau, was du gerne und unbedingt jetzt entweder mittel- oder kurz- oder langfristig erreichen möchtest? Oder machen möchtest?
Ja, also ich möchte noch viel, viel von der Weinwelt sehen. Ich möchte so lange wie möglich, wie es mir gegeben ist, auch in der Weinwelt sein und Fuß fassen, auch noch stärker Fuß fassen. Ich möchte natürlich sehr erfolgreich im Vendôme, aber auch für mich persönlich sein und bleiben. Aber ich glaube, das größte Ziel und das wichtigste Ziel ist, dass die Familie und der eigene Haushalt harmonisch ist und gesund bleibt und immer Freude an der Sache hat und mich, wie sie eh alle tun, mich immer weiter unterstützt in dem, was ich mache.
Cool. Vielleicht abschließend, Wein ist, ... in einem Wort.
Wein ist Leidenschaft für mich. Wein ist Leidenschaft.
Das war Import pur. Das macht neugierig. Ich glaube, ich würde allein wegen der alkoholfreien Kreation nach Bergisch Gladbach fahren. Wobei man Dennis natürlich nicht nur auf das herunterbrechen sollte, und ich glaube, das hat der Rest des Gesprächs auch emporgebracht, wie weinaffin, wie Wein fasziniert, wie neugierig und wie profund er mit seinen jungen Jahren schon ist. Toll. Vielen Dank, lieber Dennis. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und vor allem, dass du deine Gedanken so offen geteilt hast. Denn ich denke, nur so kommt man weiter. Und noch ein ganz großes Dankeschön unserem Begleiter, unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnis von Siovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank Ihnen dürfen wir dieses Projekt realisieren. Vielen Dank dafür und auch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und vor allem auch fürs Begleiten. Nahezu jeden Tag bekommen wir Feedbacks von euch, das ist großartig. Das begeistert, es animiert und es motiviert. Vielen lieben Dank dafür. Und auch Dankeschön fürs Fragen stellen. Bitte scheut euch nicht, wenn ihr irgendeine Frage, wenn ihr eine Anregung habt, gerne per E-Mail unter silvio@sommelier.website oder auf Instagram, Facebook oder allen sozialen Medien. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Und wie heißt es so schön? Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche und auf einen weiteren, richtig aufstrebenden, motivierten, zeitgeistigen Sommelier aus dem Münchner Brothers ist bei uns Tobias Klaas.
Hallo, mein Name ist Anna Lunau. Ich arbeite für die Firma Smart Wines in Köln und habe den Dennis Ruhl damals, muss ich schon fast sagen, während meiner oder unserer Sommelier-Ausbildung an der IWI kennengelernt. Damals war ich noch in der Gastronomie tätig und bin eben durch diesen glücklichen Umstand zu dem Glück gekommen, den Dennis kennenzulernen. Wir haben damals schon sehr viele lustige Momente miteinander verbracht, haben uns dann auch beruflich weiterhin begleitet, sodass er, da er nun heute wieder in Köln arbeitet, wir auch Nachbarn sind und dadurch wieder viel mehr Zeit miteinander verbringen können. An dem Dennis schätze ich sehr und ich habe jetzt nun drei Stationen begleitet. Einmal eben bei Steinheuers, dann seine Station auf Sylt im Söllringhof und nun neuerdings im Vandom in Schloss Bensberg. Ich schätze sehr an ihm, dass er zu einem fachlich sehr breit aufgestellt ist, dass er sich selber eigentlich keine Grenzen setzt, sondern immer wieder nach neuen Sachen sich umschaut, verkostet, wissen möchte, sich vielen Herausforderungen stellt, einen unglaublichen Ehrgeiz hat, auch Sachen zu erkunden, die ihm selber vielleicht gar nicht so bequem sind, weil er sie noch nicht so gut kennt. Und er dadurch sich selber immer wieder antreibt, immer wieder neue Dinge für sich erkundet und auch sich in Sachen hineinarbeiten kann. Sprich, hat einen sehr langen Atem und auch sehr viel Geduld. Mich fasziniert sehr, dass er in jedem Betrieb, in dem er arbeitet, gleichzeitig auch eine sehr große Geduld aufbringt, ein Durchhaltevermögen hat, sehr anpassungsfähig ist, immer das Positive sieht, dadurch auch seine Teams oder auch seine Kollegen immer begeistern kann, für neue Themen begeistern kann. Er hat am Gast, und das durfte ich auch mehrmals erleben, denn ich war mehrmals sein Gast, hat er eine sehr charmante Art und Weise. Er ist nie dogmatisch. Das ist etwas, was ich persönlich als Fachkollegin sehr schätze, dass er nicht dogmatisch ist, sondern dass er authentisch ist, dass er einen großen Charme hat, sehr viel Esprit an den Tisch und an den Tag legt und man dadurch als Gast, ob man ihn nun kennt oder nicht, sich immer ganz besonders gut aufgehoben fühlt. Und ich denke, dass das ein Sommelier ausmacht, also sein Ehrgeiz, seine Leidenschaft und eben aber auch seine Kompetenz und auch seine sich selber nicht ganz so ernst nehmende Art, sondern immer einen guten Spruch auf der Lippe zu haben. Das macht ihn für mich zu einem großen Sommelier, einen, der mit Sicherheit noch lange, lange, lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen ist, sondern ich glaube, dass man vom Dennis noch sehr, sehr viel hören wird und auch sehr viel erwarten kann. Nicht nur was seine Stationen angeht, auch was so seine Steckenpferde angeht. Gerade macht er im Vandom eine sehr große Sparkling, also Schaumwein-Karte, die er offen ausschenkt. Und ich glaube, dass er menschlich einfach ein Kollege ist, den man sehr schätzen kann, der sicherlich für jedes Team eine Bereicherung ist und der sich selber auch mit einer guten Portion Humor auch mal in Frage stellt und dennoch immer wieder nach weiterem strebt und damit, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ein schöner Vertreter seiner Zunft ist. Und ich bin mir sicher, dass es eine sehr kurzweilige Podcast-Folge ist mit Dennis, der ein sympathischer Mensch und Freund von mir ist. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen damit.